herzlich willkommen zu Episode 51 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Ja, in diesem Podcast, da erzählen wir, Belinda, das bin ich, und Tizian.
Ja, das bin ich. Hallo.
Über unsere Fahrradtour, die wir jetzt schon seit gut ein, dreiviertel Jahren hier betreiben, von Deutschland bis mittlerweile sind wir in Riva in Usbekistan angekommen. Ja, wer sich an die letzte Episode erinnert, da saßen wir auch schon in Riva rum. Das war, um genau zu sein, vor 3 Tagen auch erst. Also wir haben fleißig gearbeitet, auch in den letzten 3 Tagen. Ja, die letzte Episode war ja im Prinzip sowas wie eine Sonderfolge. Da haben wir nicht regulär erzählt, was uns passiert ist auf dem letzten Routenabschnitt, sondern da hat uns David, unser historischer Experte, erzählt, was denn mit der Seidenstraße so auf sich hat. Denn die Seidenstraße oder deren Einflüsse, die bis heute auswirken, die begleiten uns ja auf unserer Route für die nächsten Wochen, gar Monate, ja, sehr stark. Und deswegen haben wir uns da ein bisschen drauf vorbereiten lassen. Und wer sich auch dafür interessiert und noch nicht die letzte Episode gehört hat, der ist dann an dieser Stelle angehalten, nochmal in Episode 50 reinzuhören. Ja, und heute in dieser Episode 51 geht es dann wieder regulär weiter. Wir berichten, was uns passiert ist, was wir gesehen haben, welche Eindrücke wir haben. Seit Episode 49, wo wir über Kasachstan berichtet haben. Und hier geht es jetzt im Grunde ab der Grenze von Usbekistan weiter bis hin hier nach Riva, wo wir uns jetzt befinden und wo es uns auch wieder richtig gut geht. Ah, übrigens, habe ich ganz vergessen, jetzt zu erwähnen, heute haben wir den 6. April 2024 zur Vollständigkeit, weil ja das Aufnahmedatum immer genannt sein will bei uns.
Ja, West-Usbekistan ist also entsprechend vor allem das Thema dieser Episode. Jetzt ist es allerdings so, dass diese ganzen zentralen asiatischen Länder, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan, schon so zu den Ländern gehören, würde ich sagen, jedenfalls im eurasischen Raum, über die man so in Europa, wenn man da ganz normal so aufgewachsen ist und sich nicht sowieso schon irgendwie im Besonderen dafür interessiert hat, doch relativ wenig weiß. So ging es uns ja auch, bevor wir uns für diese Reise über diese Länder informiert haben. Und nicht zuletzt, das war ja auch ein Grund, warum uns diese Länder so interessiert haben, mal dahin zu gehen, einfach weil man davon so wenig weiß. Und es ist aber eben so, dass die Länder halt doch, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, doch relativ unterschiedlich sind. Also man darf die schon nicht so über einen Kamm scheren, weder geografisch noch kulturell noch politisch auch. Und deswegen haben wir uns gedacht, vielleicht sollten wir hier doch mal noch so ein bisschen auch so eine Grundlage bilden für die Hörer. Also ich denke, mich hätte es interessiert, wenn ich so einen Podcast gehört habe, da noch ein paar Grundlagen zu machen. Und deswegen interessiert es vielleicht den einen oder anderen Hörer auch. Und deswegen haben wir eben für jedes dieser 4 zentralen asiatischen Länder einen kleinen Hintergrundteil vorbereitet, so Viertelstunde, 20 Minuten, wo wir einfach mal so einen groben Abriss, Überblick über dieses Land geben, eben über Geografie, wie sieht das Land aus, über die Kultur und auch ein bisschen über die Politik seit Ende der Sowjetunion, damit man einfach so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was das für ein Land ist und vor allem auch, wie sich es im Vergleich zu den anderen zentralasiatischen Ländern unterscheidet, was es da so für Alleinstellungsmerkmale gibt. Und ja, das ist jetzt der erste dieser Teile, eben jetzt hier über Usbekistan, sobald wir dann in Tadschikistan und Kirgisistan und dann nochmal nach Kasachstan und so weiter kommen, kommen dann jeweils die anderen. Jetzt eben erstmal ein bisschen Hintergrund zu Usbekistan. Ganz grob betrachtet ist Usbekistan so ein langgezogenes Rechteck, das so schräg von Nordwesten nach Südosten, Scheps, mitten in Zentralasien liegt. Dieses Rechteck ist so gute 1100 Kilometer lang und ungefähr 300 Kilometer breit. Die rechte Kante des Rechtecks liegt dann ungefähr so dort, wo dann weiter östlich die Gebirge beginnen. Also zunächst das Hisar-Gebirge und dahinter dann der Pamir. Man kann also quasi sagen, Usbekistan hört ungefähr dort auf, wo die Gebirge anfangen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der größte Teil Usbekistans, nämlich die 1000 westlichen Kilometern von diesen 1100 Kilometer Ausdehnung in Ost-West-Richtung, dass die dann ziemlich flach sind und eigentlich auch ziemlich wüst oder zumindest Steppe. Das Rechteck Usbekistan grenzt im Norden und im Westen an Kasachstan und im Süden an Turkmenistan. Turkmenistan ist das Land, das man ja zum Beispiel durchqueren müsste, wenn man vom Iran aus nach Zentralasien reisen möchte, für das man aber nur Visa bekommt, wenn man eine teure, geführte Tour bucht und deswegen halt das für nur sehr wenige Reisende eine Option ist. Im Südosten gibt es noch eine kurze gemeinsame Grenze von Usbekistan mit Afghanistan und im Osten grenzt Usbekistan dann an Tadschikistan und Kirgisistan. Bei Kirgisistan weicht die usbekische Landfläche auch am ehesten noch von der Rechteckform ab, denn hier erstreckt sich so ein langer usbekischer Arm bis ins sogenannte Ferganatal. Das ist so eine recht fruchtbare Senke zwischen kirgisischen Hochgebirgen. Auch die Hauptstadt Taschkent, übrigens die größte Stadt in Zentralasien insgesamt mit 2,7 Millionen Einwohnern, auch diese Hauptstadt Taschkent liegt in diesem Arm praktisch so auf halbem Weg vom Rechteck bis dann tatsächlich zum Ferganatal. Wie man sich denken kann, leben die allermeisten Usbeken nicht draußen in der Wüste im Westen, sondern eher in der Nähe der Gebirge im Osten des Landes und vor allem im relativ fruchtbaren Ferganatal. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass Usbekistan mit 36 Millionen Einwohnern mit Abstand das bevölkerungsreichste Land in Zentralasien ist, und also auch bevölkerungsreicher als Kasachstan, das ja von der Fläche her mehr als fünfmal so groß ist wie Usbekistan, dann kann man sich schon vorstellen, dass diese Gegenden im Osten Usbekistans auch praktisch verglichen insgesamt mit den Gegenden von ganz Zentralasien die mit Abstand am dichtesten besiedelten Regionen sind. In der Wüste, die übrigens Kyzylkum-Wüste heißt und die wie gesagt so 80-90% des Landes ausmacht, lebt dann dagegen kaum noch jemand. Aber es gibt so ein paar Oasengebiete, zum Beispiel um die berühmten Seidenstraßenstädte Samarkand und Buchara herum, die zwar schon einigermaßen von Wüste umschlossen sind, aber trotzdem immer noch, ja klar, östlich der Mitte des Rechtecks liegen, also jetzt auch nicht so weit weg von den Bergen. Und dann gibt es noch ein großes Oasengebiet in der westlichen Hälfte des Rechtecks, das dann tatsächlich weiträumig von Wüste umschlossen ist, im Umkreis der Stadt Nukus. Dieses Gebiet wird vor allem vom Fluss Amudarja gespeist, der in den Gebirgen östlich von Usbekistan entspringt und ja so parallel zur Südgrenze Usbekistans auf turkmenischer Seite durch die Wüste nach Westen fließt, bis er dann in der Nähe von Nukus nach Norden abbiegt und Usbekistan dort dann einmal von Süden nach Norden durchquert. Schließlich mündet der Fluss dann in den berühmten Aralsee, der hier mitten in der Wüste auf der usbekisch-kasachischen Grenze liegt. Jedenfalls war das früher so der Fall. Mittlerweile versickert der Amudarja meist als Rinnsal irgendwo so in der Gegend von Nukus, weil ihm hier für die Landwirtschaft, die nur durch diesen Fluss hier möglich wird, weil ja nur der Fluss für die Oase dort verantwortlich ist. Und da wird dem einfach so viel Wasser entnommen, dass er den Aralsee in der Regel kaum noch erreicht. Dass der Aralsee daher in den letzten 70 Jahren massiv an Fläche verloren hat und vermutlich eines Tages ganz verschwinden wird, das ist ja auch im Westen relativ bekannt. In der Antike hatte der Fluss Amudarja noch den Namen Oxus. Und die Region nördlich des Oxus, also vor allem die Osthälfte Usbekistans, inklusive den Städten Samarkand, Buchara, Taschkent und auch inklusive des Ferganatals, diese Region, die fasste man daher dann seit Urzeiten auch unter dem Namen Transoxanien zusammen. Also halt jenseits, alles was jenseits des Oxus liegt, Transoxanien. Und damit grenzt man auch eben so ein bisschen diese Oasen und diese Städte und diese Regionen ab von den Oasen im Westen, also denen um die Stadt Nukus. Die haben historisch den Namen Choresm oder Choresmien oder auch Chwaresmien. Hier liegen dann neben Nukus auch noch die Städte Urganj und Chiva. Und von diesen drei Städten hat eigentlich vor allem Chiva eine lange historische Geschichte und entsprechend dann auch eine touristisch äußerst sehenswerte Altstadt. Ja, und dann gibt es noch den kleinen geografischen Fun-Fact, dass Usbekistan neben Liechtenstein der einzige Doppelbinnenstaat der Welt ist, also der einzige Binnenstaat, der nur von anderen Binnenstaaten umgeben ist. Ja, und unser Plan ist, soweit ich das zum Zeitpunkt jetzt von der Aufnahme hier, die wir ja noch in Tiflis machen, voraussagen kann, dass wir an dem sehr einsamen Grenzübergang ganz im Westen von Usbekistan, von Kasachstan aus einreisen werden und dann eben einmal das Rechteck ganz der Länge nach vom Westen bis nach Osten nach Tadschikistan durchqueren wollen. Im Rahmen des Zerfalls der Sowjetunion erklärte sich dann auch Usbekistan im Juni 1991 für unabhängig. Im Dezember 1991 fanden erstmals Präsidentschaftswahlen statt, in denen Islom Karimov mit 86% der Stimmen ins Amt gewählt wurde. Karimov war zuvor bereits als erster Sekretär der Kommunistischen Partei der usbekischen SSR der wichtigste Politiker Usbekistans gewesen. Die Freiheit und Fairness seiner Wahl, die wurde allerdings international durchaus angezweifelt und die Opposition, die warf Karimov auch Wahlbetrug vor. Seit 1994 gibt es in Usbekistan auch ein vom Volk gewähltes Parlament, das jedoch bis heute unter recht großem Einfluss des Präsidenten steht. 1995 ließ Islom Karimov per Referendum seine Amtszeit verlängern, sodass die nächste Präsidentschaftswahl erst im Jahr 2000 stattfand, wo Karimov dann auch mit 92% der Stimmen im Amt bestätigt wurde. Sogar Karimovs einziger Gegenkandidat bei dieser Wahl hat zugegeben, dass er für Karimov gestimmt hatte. Ähnlich verliefen die Wahlen 2007 und 2015, bei denen auch geflissentlich ignoriert wurde, dass die Verfassung für den Präsidenten eigentlich nur maximal 2 Amtszeiten vorsieht. Karimovs Präsidentschaft endete somit erst mit seinem Tod im Jahre 2016. Er starb an den Folgen eines Schlaganfalls und lange Zeit war man davon ausgegangen, dass Karimovs Tochter Gulnora Karimova als Nachfolgerin aufgebaut werden sollte. Sie war als Beraterin des usbekischen Botschafters in Russland tätig und hatte auch ein Wirtschaftsimperium aufgebaut, zu dem Mobilfunkunternehmen, Nachtclubs und Fabriken gehörten. Allerdings kam es wohl zu einem ausgeprägten Machtkampf in der Familie, in dem Gulnora ihrer Mutter und jüngeren Schwester gegenüberstand. Gulnoras Haus wurde dann schließlich von einer Spezialeinheit gestürmt und sie kam unter Hausarrest. Und dann wurde der bisherige Ministerpräsident Shavkat Mirziyoyev zum neuen Präsidenten gewählt. Per Referendum ließ er seither seine Amtszeit verlängern und die Anzahl der möglichen Amtszeiten erhöhen und somit ist er auch noch aktuell heute der usbekische Präsident. Unter Mirziyoyev kam es dann zunächst zu einer vorsichtigen Liberalisierung des Landes und die Beziehungen zu den Nachbarstaaten zum Beispiel, die zuvor relativ angespannt waren, und auch zu internationalen Institutionen wie etwa dem UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, die besserten sich so ein bisschen. Und davon profitieren tatsächlich auch wir persönlich so ein bisschen, da man eben seither kein Visum für einen bis zu 30-tägigen Aufenthalt in Usbekistan mehr braucht. Trotzdem sind die Schritte alles in allem bisher eher zaghaft und es ist noch ein bisschen unklar, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Usbekistan unterhält freundschaftliche Beziehungen zu Russland, erlaubte aber auch zum Beispiel den Amerikanern, nach dem 11. September 2001 einen Luftwaffenstützpunkt nahe der afghanischen Grenze zu nutzen, der dann schließlich sehr wichtig für den Krieg der USA in Afghanistan wurde. Auch die Beziehungen zu Deutschland sind vergleichsweise gut. Deutschland nimmt recht viel usbekisches Erdgas ab und Frank-Walter Steinmeier, der setzte sich in seiner Zeit als Außenminister auch für gute Beziehungen zu Usbekistan ein. Allgemein gehört Erdgas neben Gold und Kupfer zu den wichtigsten Exportgütern Usbekistans. Außerdem spielt Baumwolle auch noch eine ziemlich große Rolle, und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Die Baumwolle ist sogar im Wappen Usbekistans abgebildet. Allerdings hat bekanntlich der Baumwollanbau auch entscheidend zur Wasserentnahme aus dem Amudarja und damit zur Austrocknung des Aralsees beigetragen. Im Vergleich mit den anderen zentralasiatischen Ländern liegt Usbekistan so im Mittelfeld, was die Wirtschaftskraft angeht. Obwohl Usbekistan fast doppelt so viele Einwohner hat wie Kasachstan, hat Kasachstan ein ungefähr doppelt so großes BIP. Kasachstan ist letztlich einfach noch rohstoffreicher als Usbekistan. Wenn man sich das BIP pro Kopf anschaut, dann liegt Usbekistan klar hinter Kasachstan, aber auch Turkmenistan. Aber hat nach wie vor immer noch doppelt so hohe Werte wie die Hochgebirgsnationen Tadschikistan und Kirgisistan. Und vielleicht noch ein Vergleich mit Deutschland. Kaufkraftbereinigt ist das deutsche BIP pro Kopf mehr als 6-mal höher als das usbekische. Die Infrastruktur Usbekistans ist verglichen mit seinen Nachbarstaaten noch relativ gut ausgebaut, wenngleich das allerdings auch nicht unbedingt viel heißen mag. Aber immerhin gibt es in Usbekistan die einzige Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke Zentralasiens, die die Hauptstadt Taschkent mit Samarkand verbindet. Spanien hat da für die Verbindung die Züge geliefert, nämlich die 250 Kilometer pro Stunde schnellen Talgo-Züge. Die 36 Millionen Einwohner Usbekistans bestehen zu rund 70% aus ethnischen Usbeken. Die ethnischen Minderheiten kommen vor allem aus Russland und den Nachbarstaaten. Die Usbeken haben mit Usbekisch eine eigene Sprache, die auch zu den Turksprachen gehört, also Ähnlichkeiten zum Beispiel zum Türkischen aufweist. Geschrieben wurde Usbekisch lange Zeit in arabischer Schrift, bis man dann zur Zeit der Sowjetunion auf ein kyrillisches Alphabet wechselte. Als die Sowjetunion dann zerfiel, regte die türkische Regierung an, dass die Turksprachen in Zentralasien allgemein, also auch die anderen, kommen wir dann noch zu, wenn wir über die anderen Länder reden, dass die doch künftig mit dem türkischen Alphabet geschrieben werden könnten oder sollten. Also das türkische Alphabet entspricht ja praktisch unserem lateinischen Alphabet, nur um ein paar Sonderzeichen erweitert. Und dieser Vorschlag von der Türkei, der wurde in Zentralasien allgemein auch relativ positiv aufgenommen und seither ist man dann jetzt zum Beispiel in Usbekistan dabei, das Kyrillische nach und nach durch das türkische Alphabet zu ersetzen. Ist allerdings auch ein Prozess, der sich irgendwie hinzieht und der wohl jetzt auch heute nach über 30 Jahren noch immer nicht ganz abgeschlossen ist. Über 90% der Bevölkerung Usbekistans sind Muslime. Und der Islam ist in Usbekistan auch tiefer verankert als in den übrigen Ländern Zentralasiens. In den anderen Ländern spielt die Nomadenkultur bis heute eine relativ große Rolle und der Islam konnte sich dort nur ja, so eher so ein bisschen oberflächlich verbreiten. In Usbekistan hingegen wurde entlang der Seitenstraße schon seit Jahrhunderten wichtige Handelsstädte in persischer Prägung aufgebaut, also vor allem Chiva, Buchara und Samarkand sind hier zu nennen. Ja, und das hat halt so ein bisschen dazu geführt, dass das Nomadentum schon relativ früh in der Geschichte in den Hintergrund gedrängt wurde. Und in diesen festen Städten konnte sich dann eben auch der Islam deutlich besser verankern als in so einzelnen umherziehenden Nomadenstämmen. Außerdem führte diese frühe Verstädterung natürlich auch dazu, dass Usbekistan das mit Abstand interessanteste Reiseziel Zentralasiens ist, wenn man sich vor allem für kulturelle Sehenswürdigkeiten interessiert. Dafür ist es halt landschaftlich eher so ein bisschen öde, aber die tollen Landschaften, dafür gibt es ja dann immer noch Tadschikistan und Kirgisistan.
Ja, jetzt ist der Punkt für alle, die durch Tizians Hintergrundgerede bis eingeschlafen sind, wieder aufzuwachen. Tadü. Jetzt geht's weiter hier mit unseren Erlebnissen in Usbekistan.
Das Abenteuer des Bereisens eines neuen Landes begann natürlich auch jetzt hier bei Usbekistan, wie immer mit der Einreise. Und die Einreise nach Usbekistan, die war für uns doch ein bisschen spannender, als es bei den meisten anderen Ländern immer so ist. Denn Usbekistan ist eines derjenigen Länder, vielleicht noch neben dem Iran, das am berüchtigsten dafür ist, dass die Einfuhr von Drohnen relativ streng verboten ist und wir hatten ja nun eine Drohne dabei und insofern ja war eben die Einreise nach Usbekistan für uns ein bisschen aufregender und mit ein bisschen mehr Nervenkitzel verbunden als die Einreise in andere Länder. Also es ist so, soweit wir wissen, steht es jetzt nicht irgendwie speziell unter Strafe, also man muss jetzt nicht irgendwie damit rechnen, dass man irgendwie hohe Geldstrafen oder sowas zahlen muss oder in den Knast kommt, wenn man versucht, eine Drohne nach Usbekistan einzuführen, sondern es ist halt einfach ja verboten in dem Sinne, dass man die Drohne halt dann abgeben muss oder sie je nachdem dann sogar direkt an der Grenze zerstört wird. Und das ja ist dann senkt natürlich ein bisschen das Risiko, aber also dass man jetzt irgendwie nicht hohe Geldstrafen zahlen muss, ist natürlich schon mal nicht schlecht, aber trotzdem möchte man natürlich die Drohne ganz gerne behalten. Und tatsächlich gab es zuletzt auch durchaus mehr Berichte von Leuten, die ihre Drohne erfolgreich durch Usbekistan durchgeschmuggelt hatten, als ja welche, die ihre Drohne an den Grenzen verloren hatten. Und ja, wir wussten also Bescheid, wir haben uns entsprechend auch vorbereitet. Wir wussten, dass unser Gepäck an der Grenze von den Usbeken gescannt werden würde und entsprechend sind wir mal davon ausgegangen, dass sie es nicht per se auch mal noch zusätzlich händisch durchsuchen würden, es sei denn, sie finden was durch den Scanner. Aber also in Russland war es ja so, da gab es keinen Scanner, sondern sie haben einfach jede Packtasche öffnen wollen. Hier gibt es eben stattdessen erstmal einen Scanner. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man die Drohne, die Fernbedienung für die Drohne und die Drohnenakkus in verschiedene Taschen aufteilt, weil das dann nicht so als Gesamtpaket im Scanner zu sehen ist. Und letztlich haben wir dann die Drohne in meinem Schlafsack versteckt, da eingewickelt. Und dann noch entsprechend in die Taschen, wo Drohne, Fernbedienung und Akkus entsprechend dann möglichst tief unten in der Tasche verstaut waren, dann halt auch immer noch andere Metall- oder andere Technikgegenstände in dieselben Taschen gepackt. Also zum Beispiel eben den Kocher oder andere Powerbanks, um praktisch ja die Drohne und das Zubehör da entsprechend auf den Bildern in dem Scanner so ein bisschen zu camouflagieren. Ihr wisst, was gemeint ist, ne? Und ja, so vorbereitet kam man dann eben da zur Grenze. Da hingen dann auch überall Drohneneinfuhr verboten Schilder überall rum. Da habe ich mal nicht explizit drauf geschaut, um einfach mal so zu tun, als hätte ich die im Zweifel dann nicht gesehen, falls sie doch gefunden wird. Und wir wurden auch wirklich mehrmals nach der Drohne gefragt. Einmal vor dem Scannen, habt ihr eine Drohne? Dann wurde gescannt, dann haben sie nochmal gefragt, tatsächlich, habt ihr eine Drohne dabei? Ich habe halt immer gesagt, nö, haben wir nicht. Und ja, letztlich haben sie anscheinend auf den Scannerbildern da auch irgendwie keine Drohne ausmachen können. Jedenfalls wollten sie dann in keine der Taschen auch nochmal irgendwie händisch reinschauen, nochmal nachschauen. Und deswegen sind wir da dann doch relativ problemlos letztlich durchgekommen. Ja, also verschaffen wir uns vielleicht erst nochmal kurz einen Überblick über unseren Reiseverlauf in den letzten Wochen. Also wir haben ja knapp 3 Wochen letztlich gebraucht, um die Kaspische Senke und das Ustjurt-Plateau zu durchqueren. Also die Kaspische Senke ist ja dieser Bereich da nördlich des Kaspischen Meeres, der so 10 bis 20 Meter unterhalb des Meeresspiegels liegt. Und daran anschließend sind wir dann eben auf das Ustjurt-Plateau geradelt, was aber auch nur so ja, 50, vielleicht 100 Meter, vielleicht maximal mal bei der höchsten Erhebung mal irgendwo 200 Meter oberhalb dann des Meeresspiegels liegt. Also letztlich war das alles, ne, das Ganze, was wir in der letzten Episode erzählt haben, beziehungsweise in der vorletzten, also in der Kasachstan-Episode, alles flach, Steppe, Wüste, Halbwüste zumindest. Und diese Steppe, die wir denen eben begrenzt, oder dieser Abschnitt dann auch von unserer Tour eben vom Wolga-Delta auf der einen Seite, Astrachan in Russland, nahe der russisch-kasachischen Grenze, und eben jetzt in Choresmien auf der anderen Seite, und sowohl Wolga-Delta als auch eben Choresmien, die stellen halt so ja, ein bisschen so Oasen da, wo dann eben keine Steppe mehr ist, sondern wo das Land einfach ein bisschen fruchtbarer ist. Ja, also jetzt Choresmien eben hier mehr oder weniger mitten in Usbekistan. Und vom Wolga-Delta bis Choresmien waren es so insgesamt eben ungefähr 1130 Kilometer. Und davon lagen dann eben 790 Kilometer in Kasachstan. Das war dann so im Wesentlichen der Inhalt der Episode 49, eben wo es über Kasachstan ging. Aber eben auch 340 Kilometer davon lagen jetzt eben immer noch in Usbekistan. Und entsprechend ja, fing Usbekistan halt so an, wie Kasachstan aufgehört hat, also wie wir Kasachstan auch in der letzten Episode schon beschrieben haben, nämlich erdig, öde, leer, sehr flach und ja, relativ langweilig landschaftlich.
Allerdings, eine Sache hat sich in Usbekistan hinter der Grenze dann direkt geändert, nämlich die Straßenqualität. Es gibt da eine alte Straße, beziehungsweise die nennen wir ab sofort wahrscheinlich die alte Straße, aber die ist eigentlich die aktuelle Straße. Und dann wird tatsächlich eine neue Straße parallel dazu gebaut und das für ungefähr die 230 Kilometer, die kompletten 230 Kilometer hinter der Grenze. Und das ist auch definitiv nötig, dass da gerade diese neue Straße gebaut wird, denn alles, was wir mal von der alten gesehen haben, als wir mal drüber gefahren sind, waren Schlaglöcher ohne Ende oder der Asphalt ist so aufgebrochen und zwischendrin immer wieder große Spalten. Also man kann da echt nicht gut fahren, weder als Fahrradfahrer noch als LKW-Fahrer oder auch als Autofahrer. Und das ist ja die einzig asphaltierte Straße überhaupt in diesem kompletten westlichen Teil, in diesem westlichen Viertel von dem ganzen Land Usbekistan. Das heißt, da müssen auch tatsächlich die ganzen LKWs drüber fahren, die da dann auf einer schnurgeraden Linie im Grunde von Kasachstan bis nach Choresmien fahren. Aber wie gesagt, dazu oder deswegen, weil die alte Straße so scheiße ist, wahrscheinlich bauen sie jetzt ja auch gerade eine neue Straße. Und die ist zwar noch nicht fertig, aber das Gute ist, wir konnten durchaus auf die neue Straße überwechseln. So als Radfahrer kann man ja durchaus auch mal kurz durch die Steppe schnell zur anderen Straße rüber, die man da drüben sieht. Und die hatten wir dann in weiten Teilen auch fast für uns alleine. Also der Großteil des Verkehrs, alle LKWs sind sowieso noch auf der alten Straße, also auf der aktuellen Straße gefahren. Und von dieser neuen Straße, die ist dann in Abschnitten immer komplett fertig so ein bisschen und abschnittsweise halt teils fertig. Circa 50% waren schon betoniert, also die Straße wird diesmal nicht asphaltiert, sondern die machen dann eine Betonstraße. Und der Rest ist halt entweder noch so geschottert, also der Belag, der unterm Beton kommt, oder sogar noch der Belag, der drunter ist, also einfach nur ausgeebnete Erde, so verdichtet eben und plattgewalzt, was aber zum Fahrradfahren halt auch richtig gut ist, wie einfach ein perfekter Schotterradweg im Grunde oder so eine schöne Erdstraße. Das einzige Problem, was einen dann noch ein bisschen aufhält, oder was vor allem auch wahrscheinlich die LKW- und Autofahrer aufhält, auch auf dieser Straße zu fahren, ist, dass da immer mal wieder Blockaden gemacht wurden, wahrscheinlich eben von den Bauarbeitern, damit da nicht so viele Autos schon die neue Straße benutzen. Und die Blockaden sehen dann eben so aus, dass die da recht hohe Erdwälle einfach auf die Straße gemacht haben, von links nach rechts, sodass du als Auto nicht durchkommst. Manchmal liegen auch verschiedene große Steine auf der Straße. Und ja gut, wie schlimm das jetzt für uns als Radfahrer ist, die Steine, die können wir gut mit Slalom umgehen. Also diese Blockaden, die waren nicht so ein Problem. Diese Erdwälle waren teilweise ein Problem, teilweise weniger. Also manchmal konnte man gerade vom Beton wieder runter auf der Seite neben dem Erdwall vorbei und auf der anderen Seite wieder hoch. Muss man halt kurz anhalten, ist nervig, aber ist in Ordnung. An anderen Stellen war die Böschung neben der Straße halt so hoch und steil, dass es gar nicht so einfach war, an dem Erdwall vorbeizukommen. Und dann gab es wiederum Stellen, wo auch die Autos schon versucht haben, einfach über den Erdwall zu fahren. Und da war der Erdwall an manchen Stellen halt schon so ein bisschen ausgefahren, sodass man nur noch so einen Meter hoch und wieder runter musste. Und da kann man dann halt auch über den Erdwall fahren, auch mit dem Fahrrad oder mit dem Geländewagen, was dann durchaus auch einige Autos auch gemacht hatten. Also wir waren nicht komplett alleine auf dieser Straße, sondern ein paar Locals haben die durchaus auch benutzt, die halt wahrscheinlich wussten, wo man draufkommt und wo man wieder runterkommt, weil dadurch, dass der Beton alleine schon so, weiß ich nicht, 30 Zentimeter, na vielleicht nicht ganz, aber 20 Zentimeter hoch ist, kommt man halt mit dem Auto nicht einfach mal so hoch und runter von der Seite neben so einer Blockade. Die müssen schon ganz genau wissen, wo sie hoch und runter kommen, damit sie nicht wieder 20 Kilometer zurückfahren müssen.
Und es war ja auch sehr unterschiedlich, wie dicht diese Blockaden, diese Erdwälle, die sie da auf die Straße gekippt haben, auch aufeinander gefolgt sind. Wir hatten Abschnitte, da konnten wir problemlos 20, 30, vielleicht sogar 40 Kilometer fahren, ohne jegliche Blockade auf bestem, entweder eben Schotter oder auf bestem Beton. Und dann gab es andere Abschnitte, da kam halt irgendwie alle anderthalb Kilometer so eine Blockade. Und das war natürlich dann schon ein bisschen nervig. Vor allem hat dann halt doch auch immer so ein bisschen das ungute Gefühl, nicht, dass doch mal irgendwo eine Blockade kommt, über die man nicht rüberkommt. Wobei letztlich zumindest mal dann, also ich meine, zwei, dreimal haben wir es, glaube ich, ja halt auch wirklich so gemacht, dass wir zu zweit einfach dann das Fahrrad straight über die Blockade einfach drüber geschoben haben, über diesen Erdwall, weil man halt nicht gescheit links, rechts vorbeikam und auch noch nichts platt gefahren wurde. Ne, da. Aber mit dem Fahrrad kommst du halt immer drüber irgendwie. Die Frage ist halt nur, wie aufwendig ist es und lohnt sich's? Lohnt sich's?
Auf jeden Fall. Also ich meine, es gab Abschnitte, da gab es die neue Straße noch fast gar nicht. Also es waren echt nur wenige Kilometer, wo wirklich fast noch gar nichts gemacht wurde. Und da mussten wir auf die alte Straße und das war so ein Horror. Da wäre ich ja fast lieber durch die Steppe einfach pur durchgefahren, also auf dieser Straße zu fahren. Ich meine, dazu, dass die so scheiße ist, kommt noch, dass der Verkehr halt recht hoch ist mit den ganzen LKWs und dann kann man halt auch nicht gescheit ausweichen den Schwachstellen der Straße. Und es war wirklich ja auch für niemanden ein Problem, dass wir die neue Straße genommen haben, auch den Bauarbeitern nicht. Also wir sind oft mal an ein paar Bauarbeitern, die halt da beschäftigt waren, die fertig zu bauen, vorbeigefahren. Und denen ja, war das relativ egal, die haben uns zugewunken und hier mal Daumen hoch oder so, wollten sogar ein Bild mit uns machen zusammen. Das war überhaupt kein Problem.
Ja, also insofern haben wir da wirklich mal wieder Glück gehabt und das perfekte Zeitfenster im Prinzip erwischt so diese, ich weiß nicht genau, wie lange diese Baustelle da geht, aber zumindest jetzt mal so diese Zeit plus minus ein, zwei Jahre, sage ich mal, ist auf jeden Fall die perfekte Zeit, um hier diese Strecke in West-Usbekistan zu fahren. Denn vorher gab es halt nur die alte Straße, was sicherlich sehr, sehr mühsam war. Und klar, sobald dann die neue Straße eröffnet wird, auch für den Verkehr, ist es dann natürlich auch nicht mehr so angenehm wie für uns. Dann hat man zwar keine Blockaden mehr, keine Barrikaden mehr, aber dafür halt den Verkehr. Und ich denke, unterm Strich waren mir da die Barrikaden sogar fast lieber. Und dafür hatte ich dann den Rest der Strecke mehr oder weniger quasi als überbreiter Radweg für mich alleine. Ne? Also mit dir musste ich mir natürlich noch teilen, aber das ist okay, das mache ich, mit dir teile ich Sachen gern.
Ja, die paar hundert Kilometer eben dann in Usbekistan noch durch die Steppe, die gerade Straße entlang bis nach Kwaresmien, haben wir eben nicht an einem Tag zurückgelegt, sodass wir uns trotzdem in der Steppe auch noch ein paar Plätzchen zum Schlafen suchen mussten. Und in der ersten Nacht haben wir uns wegen Windschutz ein einsames Bahnhofshäuschen gesucht. Das war so ziemlich auch das einzige Häuschen, weit und breit, in Dutzenden von Kilometern. Vielleicht hätte es noch einen Erdhügel bei der Baustelle gegeben, aber wir haben eben das Bahnhofshäuschen vorgezogen. Haben wir in der letzten Episode auch schon erwähnt, dass das eben eine Option ist, die uns schon von anderen bekannt war. Ja, und diese Bahnhofshäuschen da entlang der Strecke, das sind halt keine Bahnhöfe in einer Stadt oder so, wo Leute ein- und aussteigen, sondern eigentlich nur so ein einsames Häuschen, relativ klein, ich weiß nicht, so 30 mal 5 Meter, also so ein langgezogenes Häuschen. Hat ein paar Räume drin, 4, 5 Räume, und da arbeiten dann eben auch 6 Leute, die dann hier auch wohnen. Also in diesen Räumen sind so ein paar Stockbetten aufgestellt. Und die Leute wechseln dann ihre Schicht alle 5 Tage. Also die sind 5 Tage hier und arbeiten und dann sind sie wieder 5 Tage zu Hause und so weiter. Ja, und wir haben uns eben mit diesen Leuten ein bisschen unterhalten. Also wir kamen da an, haben erstmal gefragt, ob wir unser Zelt neben das Häuschen stellen dürfen. Die haben uns dann erstmal ins Häuschen eingeladen zu Tee. Und dann haben wir so ein bisschen versucht zu kommunizieren. Wir haben uns ja vorher auch schon immer gefragt, was diese Bahnhofshäuschen da eigentlich jetzt machen, weil es ist ja kein Bahnhof, wie ich gesagt habe, wo man ein- oder aussteigt. Und die sind mitten in der Pampa, keine Ahnung, wozu man die eigentlich so braucht. Sind wir da jetzt schlauer?
Ja, also die Kommunikation mit denen hat jetzt nicht so gut funktioniert, dass die uns jetzt da irgendwie im Detail hätten erklären können, was genau sie da eben machen und zu tun haben. Allerdings ist ja auch in Deutschland durchaus auch so, dass ein Bahnhof bahnbetrieblich per Definition jetzt nicht unbedingt direkt was mit dem Aus- und Einsteigen von Passagieren zu tun hat. Ich habe es jetzt hier gerade nochmal rausgesucht in der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, da wird der Bahnhof wie folgt definiert. Bahnhöfe sind Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Züge beginnen, enden, ausweichen oder wenden dürfen. Das heißt, da steht erstmal irgendwie gar nichts irgendwie davon, dass da irgendwie Passagiere ein- und aussteigen können müssen. Tatsächlich ist ein Ort, an dem es praktisch einen Zugang gibt für Passagiere, eine sogenannte Bahnstation oder auch eine Zugangsstelle. Und dieser Überbegriff der Bahnstation schließt halt zum Beispiel auch Haltepunkte mit ein oder Haltestellen, an denen es keine Weichen gibt und die deswegen auch keine Bahnhöfe sind. Im Umkehrschluss gibt es natürlich auch Bahnhöfe zum Beispiel für den Güterverkehr oder jetzt eben hier auf offener Strecke einfach nur mit einem Ausweichgleis, weil man hier natürlich mitten in der Pampa prinzipiell mal nur eine einspurige Strecke hat, mitten durch die Wüste. Das hat man natürlich nicht zweigleisig ausgebaut und deswegen braucht man eben immer mal wieder Bahnhöfe, nicht zum Ein- und Aussteigen, sondern eben zum Ausweichen, falls sich zwei Züge entgegenkommen oder auch vielleicht auch zum Überholen. Und das ist ganz sicherlich einer der Zwecke dieses Bahnhofs hier jetzt eben mitten in der Pampa. Außerdem markieren diese Bahnhöfe dann auch in der Regel halt sogenannte Zugmeldestellen. Das heißt, praktisch die Streckenabschnitte werden eben immer zwischen Bahnhöfen unterteilt. Und man muss dann den Zug entsprechend anmelden, wenn man in den nächsten Abschnitt einfahren möchte, um eben sicher zu gehen, dass in den Abschnitten jeweils immer nur ein Zug sich befindet, einfach damit nicht zwei Züge gleichzeitig da reinfahren, die dann vielleicht aufeinander prallen können. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme. Und entsprechend müssen sich die Züge dann halt auch immer anmelden bei den Bahnhöfen und Dann muss eben entsprechend da das Signal gestellt werden. Das heißt, es ist da auch ein gewisses Stellwerk dabei. Ja, ich denke so, also man hat ja da auch dann die Schaltschränke gesehen und immer wenn ein Zug kam, hat irgendwie ein Glöckchen geklingelt und dann mussten die da halt irgendwie rausrennen auf dem Bahnhof und irgendwie mal die grüne Kelle raushalten, um dem Zug zu signalisieren, dass er durchfahren darf. Und ja, ich denke solche Sachen. Warum man jetzt da 6 Leute braucht dafür, das habe ich jetzt definitiv auch nicht unbedingt verstanden. Ich meine, 2 davon waren ja irgendwie auch so ein bisschen, hatten so ein bisschen andere Aufgaben als die anderen 4. Das waren vielleicht dann auch mehr so, ja, Bauarbeiter, irgendwie für die Instandhaltung dort irgendwie zuständig oder sowas. Ich weiß es nicht, aber ja, anscheinend brauchen wir dafür 6 Leute da vor Ort rund um die Uhr.
Ja, immerhin haben sie ja auch nicht so viel zu tun, weil scheinbar kommen ungefähr 10 Züge pro Tag vorbei. Wobei wir uns nicht sicher sind, ob das jetzt nur die Personenzüge sind und die Güterzüge dazukommen oder dass auch schon die Güterzüge auch sind. Unter anderem gibt es zum Beispiel einen Zug, der scheinbar von Duschanbe bis Moskau durchfährt, also recht lange Strecke, ist bestimmt eine Woche unterwegs oder so bei den Geschwindigkeiten. Der ist nämlich da zufällig gerade, als wir da waren, vorbeigefahren und dann haben sie uns das gesagt und die Leute haben auch aus dem Fenster geguckt. Danach haben sie uns noch zum Abendessen eingeladen. Es gab Pilaf, also Reis, diesmal auch ohne Fleisch. Dann noch eine Suppe aus Kartoffeln und verschiedenem Gemüse. Und Reis war auch in der Suppe drin, glaube ich. Brot dazu. Ja, alles vegetarisch diesmal. Für uns sehr, sehr vorteilhaft. Also sehr schön eigentlich. Und dazu auch Tee die ganze Zeit zum Trinken mit so komischen eingelegten Kirschen, die sie sich in den Tee gemacht haben. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Also sie haben die Kirschen einfach als Süße sozusagen in den Tee gemacht. Als Zuckerersatz so ein bisschen. Die Leute waren auf jeden Fall alle sehr nett. Man konnte sich ein bisschen unterhalten, dadurch, dass Tizian ein bisschen Russisch kann. Ich habe mir Russisch auch als im Übersetzer runtergeladen, im Google-Übersetzer, sodass ich den auch ohne Internet benutzen kann. Das hat auch ein bisschen geholfen. Und so konnte man sich so ein paar Schnipsel hin und her unterhalten. Und sie haben uns tatsächlich dann auch eingeladen oder das Angebot gemacht, dass wir im Haus übernachten könnten. Also sie haben uns da eins von diesen Stockbetten gezeigt, wo aber eigentlich 2 Leute noch davor standen und es auch so aussah, als hätten die da erst drin geschlafen. Und wir haben dann aber auch abgelehnt, weil wir dachten, wir können ruhig mal wieder zelten. Wir hatten jetzt auch ein bisschen genug von diesen komischen Pritschenstockbetten, diesen kasachischen, beziehungsweise jetzt sind es usbekische, aber sind auch nicht anders, wo so dünne Matratzen drauf waren und ja, in dem Fall wahrscheinlich auch ohne frisches Bettzeug und alles.
Ja, und wenn dann noch irgendwie immer im Nebenzimmer noch irgendwo einer rumliegt, der dann irgendwie laut schnarcht, dann ist bei mir sowieso schon mit Schlaf Essig. Das hatten wir auch, also in den letzten Nächten in Kasachstan und so, wo wir diese Sachen hatten, hatten wir erzählt, irgendwie irgendjemand, der schnarcht, gibt es irgendwie immer. Und egal, ob ein Typ oder 3 Typen im Nebenzimmer liegen, einer schnarcht immer anscheinend. Und ja, deswegen haben wir gedacht, nee, komm, lass jetzt mal im Zelt schlafen. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr unsere Ruhe. Außerdem war es ja auch erstmals so die nächtlichen Temperaturen endlich wieder angenehm, sodass das eben mit dem Zelt noch einfach in dieser Hinsicht auch wieder ein bisschen aussichtsreicher war. Allerdings die Sache mit dem Windschutz durch das Haus, also wir wollten das Zelt ja eben schön hinterm Haus aufstellen, sodass wir da eben ein bisschen Windschutz haben, das war ein ziemliches Fiasko. Also der Wind, der kam dann ja doch zu diagonal zum Haus, sodass man sich halt nicht gescheit dahinter stellen kann, weil man praktisch dann hinter der Ecke stehen müsste und so. Das hat nicht gescheit funktioniert. Und deswegen, ja, hatten wir halt letztlich doch nicht so viel Windschutz, wie wir uns erhofft hätten. Und was starker Wind mit dem Zelt so anstellt, das hatten wir ja schon damals in Episode 35 am Childersee erzählt. So eine der letzten Campingplätze damals in der Türkei, bevor wir nach Georgien eingereist sind. Nämlich halt einfach, dass es das Zelt raschelt ohne Ende und dagegen schlägt. Und dann schlägt einem die Zeltbahn ins Gesicht und ja, keine Ahnung, entsprechend halt ja mindestens genauso laut ist, wie wenn jemand im Nebenzimmer schnarcht. Und entsprechend bin ich wahrscheinlich auch auf kaum mehr als 2 Stunden Schlaf gekommen in dieser Nacht. Also letztlich hätten wir uns wahrscheinlich genauso gut auch einfach irgendwo draußen in die Wüste stellen können. Da hätten wir wenigstens unsere Heringe auch gescheit benutzen können, weil dort, wo unser Zelt halt stand, halt Untergrund so aus Beton war, dass man das Zelt auch nicht gescheit spannen konnte. Ja. Es hat irgendwie nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
Am nächsten Morgen haben uns die Leute zum Frühstück eingeladen, was erstmal eine nette Überraschung war. Allerdings scheinen die irgendwie nur trockenes Brot mit Tee und ein bisschen Joghurt hatten, also Kaimak, sowas ähnliches wie Joghurt hatten sie noch übrig, der war aber auch dann fast leer, also ein sehr einfaches Frühstück nehmen die da scheinbar immer zu sich. Ja, und dann ging es für uns wieder zurück zur Straße.
Ja, mehr schlecht als recht ging es dann wieder zurück vom Bahnhof zu dieser Straße. Ne? Also der Bahnhof oder die Bahnlinie, die liegt halt 2 Kilometer von der Straße entfernt, laufen parallel, aber eben im Abstand von 2 Kilometern. Und die 2 Kilometer vom Bahnhof musste man dann eben wieder zu dieser neuen Straße ja, mehr oder weniger quer durch die offene Steppe zurückfahren. Und dadurch, dass es in der Nacht halt nicht nur gewindet hatte relativ stark, sondern auch dann zwischendurch mal noch leicht geregnet hatte, war diese Steppe, die ja, das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach erwähnt, vor allem aus Erde im Prinzip besteht, dann bestand sie halt nach dem Regen vor allem nur noch aus Matsch und alle 200 Meter hatte sich dann der Matsch wieder so an meinen Rädern da festgefressen und vor allem eingeklemmt zwischen den Reifen und dem Schutzblech, ja, dass die Räder einfach blockiert hatten und man nicht mal das Fahrrad halt irgendwie weiter schieben konnte und das heißt, alle 200 Meter musste man dann irgendwie wieder mit einem Stöckchen da zwischen Schutzblech und Reifen rumstochern, um diesen sehr zähen Schlamm da wieder irgendwie zu lösen. Das ja, hat nicht unbedingt für bessere Laune gesorgt. Gerade nach dieser miesen, schlaflosen Nacht kamen mir die Flüche da wieder sehr, sehr leicht über die Lippen.
Ja, bei mir ging es eigentlich. Also mein Rad hat nicht blockiert. Ich habe mein Schutzblech scheinbar noch weit genug weg vom Rad, dass da nicht so schnell was hängen bleibt.
Ja, bei mir ging es eigentlich. Schön für dich, dass es bei dir ging. Aber ja, danke, dass du mir dann auch geholfen hast, dann mit 2 Stöckchen gleichzeitig an meinem Reifen rumzumachen. Insofern, ja, ich will damit nicht sagen, dass es mir lieber gewesen wäre, dass es bei dir auch blockiert hätte.
Aber die Laune hat sich dann ja auch bei dir schnell gebessert, als wir dann auf der Straße waren, wieder der neu im Bau befindlichen Straße, weil wir da so schönen Rückenwind hatten, richtig starken Rückenwind. Und außerdem war die Straße da mittlerweile schon fertig betoniert und auch eine recht lange Strecke, wo es keine Blockade gab, zumindest keine so Erdblockade, so ein paar Steine, die man gut mit Fahrrad per Slalom umfahren konnte. Und dann hatten wir über einen Abschnitt von 10 Kilometer, glaube ich, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 29 km/h und waren damit insgesamt auch eigentlich nicht langsamer als die LKW oder auch PKW teilweise auf der alten Straße. Man hat die ja parallel immer so in der Ferne so ein bisschen gesehen und da habe ich mal so einen LKW fixiert und es hat echt sehr, sehr lange gedauert, bis der mal ein Stück weiter vorne war als wir auf jeden Fall, weil die ja auch immer abbremsen mussten für die Schlaglöcher und dann mal ausweichen und teilweise haben sie Staub aufgewirbelt, weil sie wahrscheinlich dann auf die Seite gefahren sind statt auf der Asphaltstraße, weil die ja, weil der Schotter doch besser ist dann als der schreckliche Asphalt der Straße.
Ja, über eine Distanz von 10 Kilometern eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 29 km/h zu erreichen, das macht man auch nicht alle Tage. Vor allem ging es ja nicht bergab, sondern es war ja alles flach, haben wir ja gesagt. Das ist schon was Besonderes. Und dann eben so nach der Mittagspause mal eben von 12 bis 15 Uhr, wir haben früh Mittagspause gemacht an dem Tag, weil wir da mal Schatten gefunden hatten um kurz nach 11 oder so. Ja, dann sind wir eben nach der Mittagspause mal eben von 12 bis 15 Uhr mal eben 60 Kilometer gefahren. So haben wir mal locker aus der Hüfte rausgeschüttelt. Das ist ja durchaus auch mal was Besonderes und das hat dann schon Spaß gemacht. Also da ja, war die Laune dann tatsächlich relativ schnell wieder auf einem ganz guten Niveau. Aber gegen Abend zog dann Regen auf und irgendwie immer habe ich das Gefühl, wenn Regen aufzieht, dreht dann auch der Wind so, dass man plötzlich Gegenwind hat. Regen mal mit Rückenwind ist irgendwie auch was ich mich gar nicht erinnern kann auf dieser Tour quasi. Das scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Und ja, Regen und Wind bedeutet dann halt auch, dass ja das Zelten mitten in der Wüste einfach nicht so ohne weiteres möglich sein würde, weil da halt dann man mitten im Matsch hätte zelten müssen und ohne Windschutz. Und ja, das bedeutete dann eben für uns halt auch, dass wir dann eben 20 Kilometer nochmal gegen heftigen Seitenwind ankämpfen mussten, bis dann da mal ein paar Häuser mitten im Nirgendwo kommen würden. Das wussten wir im Prinzip auch schon vom Satellitenbild. Also wir hatten diese Zielmarke durchaus vor Augen, das war uns bekannt. Und ja, so hat halt der Tag dann doch auch wieder irgendwie geendet, wie er angefangen hat, nämlich mit Flüchen auf unser Schicksal. Trotzdem, als wir dann die Häuser da erreicht hatten, standen dann trotzdem stolze 139 Kilometer für diesen Tag auf dem Tacho.
Ja, nicht nur das, wir hatten mal wieder richtig Glück mit den Häusern, die wir uns da rausgesucht hatten scheinbar, weil das war so eine Art Camp für die Straßenarbeiter, die da eben auf der Baustelle arbeiten, das heißt deren Baracken, wo die übernachten, dann auch noch Kantine und sowas dabei, alles, und die waren dann auch super nett. Wir haben gefragt, ob wir da unser Zelt aufstellen können, und dann haben die im Grunde gesagt, ja, sucht euch einen Platz aus. Dann haben wir halt so ein bisschen rumgeschaut, weil wir ja auf den Untergrund achten wollten und auch schauen wollten, dass wir vom Wind geschützt sind und ein bisschen vom Regen her, dass der Untergrund nicht zu matschig ist. Und in der Zwischenzeit haben sie dann so einen alten Container, der da rumstand und leer stand, aufgemacht und gesagt, hier könnt ihr auch reingehen, wenn ihr wollt. Und das haben wir dann gemacht, haben unser Zelt im Container dann aufgestellt und da drin geschlafen, was gut war, weil es dann nochmal geschüttet hat und der Wind auch gepfiffen hat. War perfekt. Und vor allem haben sie uns dann auch in die Kantine mit eingeladen, konnten wir mit den Straßenarbeitern zu Abend essen, was die so bekommen. Also es gab so eine Suppe wieder mit Kartoffeln, Reis, Gemüse drin und dazu Brot. Und zum Frühstück haben sie uns dann auch wieder in die Kantine eingeladen. Gab es irgendwie so Ei, so eine Scheibe Wurst und Brot dazu. Und Tee natürlich ganz viel. Wasser konnten wir auch auffüllen, also war echt ein Glücksfall wieder mal hier der Platz.
Ja, und dann am Abend des nächsten Tages, nach 338 Kilometern und 3 Tagen hinter der Grenze, also nachdem wir nach Usbekistan eingereist waren, haben wir dann die Stadt Kungrad erreicht. Und diese Stadt, die markiert dann auch im Prinzip den Beginn von Choresmien, also eben dieser Oasenregion hier im mittleren Westen, sag ich mal, von Usbekistan. Tatsächlich ist es so, dass dieser Übergang ziemlich abrupt und schlagartig ist. Also man kommt da von diesem Ustjurt-Plateau, kommt man da angefahren, und dann gibt es so eine Abbruchkante, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, oder so ein relativ plötzlich ein steiler, also sagen wir mal so, es war die steilste Abfahrt seit dem Kaukasus wahrscheinlich für uns, aber es waren trotzdem natürlich nur irgendwie 50 Meter Höhe oder so, Höhenunterschied. Und oben auf dem Plateau ist dann halt im Prinzip Steppe. Und unten beginnt dann schlagartig die Oase. Und man kommt dann halt wirklich so aus der Wüste rausgefahren und hat dann plötzlich so diesen wunderschönen Ausblick, den Berg hinunter über die Oase, sieht plötzlich wunderschön vor sich zu seinen Füßen liegen, wie, ich sag mal, alles wieder grün ist. Das werden wir nachher vielleicht noch ein bisschen spezifizieren. Und man sieht dann im Prinzip auch gleich schon praktisch im selben Moment dann schon in der Ferne auch dann gleich schon eben die Stadt Kungrad. Also ja, plastischer und eindrücklicher und offensichtlicher kann man eigentlich das für einen Radreisenden so geografisch gar nicht gestalten, um dem eben klarzumachen, so hier, jetzt bist du tatsächlich aus der Wüste raus, du bist durch, du hast es geschafft. Und was das dann so ganz praktisch bedeutet, dazu haben wir dann auch mal einen kleinen Schnipsel vor Ort in dieser Oase aufgenommen.
Ich bin überrascht, Tizian kommt gerade vom Winkel neben Baum zurück und zückt gleich das Mikrofon.
Ja, ist voll krass, da liegt wieder Laub auf dem Boden. Wann haben wir das letzte Mal Laub auf dem Boden gesehen? Das ist mindestens 3 Wochen her, und selbst im Wolga-Delta gab es ja fast keine Bäume, sondern nur Schilf. Wahrscheinlich haben wir das letzte Laub auf dem Boden gesehen, da waren wir noch in der Kaukasusregion. Und das nächste ist, man muss sich beim Pinkeln gar nicht irgendwie mit dem Wind ausrichten. Man braucht überhaupt nicht auf den Wind achten. Es gibt quasi keinen Wind, weil alles hier so wieder so buschig ist, dass der Wind gebrochen wird. Ich bin begeistert. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einem ein Lächeln auf die Lippen zaubern auf so einer Reise.
Ja, beschreiben wir das mal ein bisschen genauer, was das zu bedeuten hat, wie das da aussieht, außer dass man wieder neben oder gegen Baum pinkeln kann. Du hast auch vorhin gesagt, alles ist wieder, oder man hat gesehen, wie man da unten alles im Grün sieht. Ja, so ganz ist es nicht. Liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich noch der Frühling gerade so am Anfang steht oder stand, als wir da ankamen. Außerdem ist es halt so, es ist jetzt keine Oase, wie man sich es vielleicht als Oase vorstellt. Du hast da plötzlich irgendwo einen Fluss und Wasser, und nebendran ist alles voller Palmen. Palmen haben wir noch keinen gesehen, seit wir hier sind in Usbekistan. Es gibt halt vor allem einen Haufen Felder. Es ist so, dass dieser Amudarya ist eben der Fluss, der hier durch Choresmien fließt und letztendlich auch theoretisch zumindest in den Aralsee mündet und der dafür sorgt, dass man hier so eine Oase hat und dass man hier auch Landwirtschaft betreiben kann. Und seit Jahrhunderten betreiben die Leute, die hier gesiedelt haben, auch schon diese Landwirtschaft hier, nutzen das Wasser des Flusses, bewässern dann durch viele Kanäle, durch die sie das Wasser des Amudarya eben zu ihren Feldern leiten. die Landwirtschaft und da wächst dann einiges. Dadurch ist es entsprechend grün, sieht es grün aus. Es wachsen wieder mehr Büsche, es wachsen überall wieder Bäumchen zwischen den Feldern und vor allem wächst halt, was auch immer da angepflanzt wird. Beziehungsweise jetzt im Moment, als wir durchgefahren waren, lagen auch sehr viele Felder noch brach da. Da ist halt dann einfach ein braunes Feld. Teilweise haben sie die Felder auch gerade unter Wasser gesetzt. Das ist vielleicht so eine Art Vorbereitung. Erst setzen sie das Feld unter Wasser und dann pflanzen sie irgendwelche Keime ein und die wachsen dann. Manche Felder waren auch schon ein bisschen grün bewachsen mit kleinen Pflänzchen, wo wir uns nicht sicher sind, was da später mal draus wird. Also es stand alles gerade noch am Anfang im Moment. Und ja, ansonsten gibt es halt eigentlich keine natürliche Vegetation, außer vielleicht mal direkt neben dem Fluss, wo gerade kein Feld ist, wo gerade kein Platz für ein Feld ist oder sonst was. Sonst ist überall entweder Felder oder irgendwelche Häuser von Leuten, die da halt siedeln und ihre Felder bewirtschaften oder ein Kanal halt.
Also man muss schon direkt aus Westkasachstan kommen, um das jetzt hier als landschaftliche Verbesserung zu betrachten. Es ist schon so, also wenn man von irgendwo anders herkommt, außer direkt aus der Wüste, ist es jetzt nicht gerade schön.
Ja, aber für uns war es halt schon ganz nett. Ja, und jeder hat ja auch schon davon gehört, dass der Aralsee immer kleiner wird und so. Und das liegt ja auch daran, du hast es ja auch schon erwähnt in deinem Hintergrundteil zu Usbekistan, dass eben aus diesem Amudarya-Fluss eben der ganze oder das ganze Wasser hier genommen wird, um die ganzen Felder zu bewässern. Das haben wir auch praktisch gesehen, dadurch, dass wir diesen Fluss flussaufwärts gefahren sind. Und normalerweise wird ein Fluss flussaufwärts kleiner, weil das Wasser erst mit seinem Lauf dazukommt aus Nebenflüssen. Und dann hat er das meiste Wasser dann, wenn er in den Ozean oder in See mündet und hier ist es halt irgendwie andersrum. Hier wird er kleiner. Also wir hatten den Fluss einmal überquert vor der Stadt Nukus und dann später, weiß nicht, nur 10 Kilometer oder ein bisschen mehr flussaufwärts, war irgendwie schon doppelt so breit. Also haben die so viel Wasser da abgezapft. Dadurch kommt halt teilweise gar kein Wasser mehr am Aralsee überhaupt an. Es gibt hier natürlich auch mehr Siedlungen wieder, weil die Leute hier von was leben können. Es gibt Wasser, es gibt Nahrung. Die Leute siedeln da, weil sie was anbauen können, schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Und es sieht auch teilweise ganz hübsch aus. Die haben teilweise noch so Lehmhäuschen, die sie benutzen, oftmals als Ställe, hat man gesehen, oder zum Lagern von Heu oder teilweise auch als Wohnanbau. Also teilweise wohnen sie auch noch in so Lehmhäuschen. Die sehen ganz hübsch aus, also ähnlich, wie wir sie auch in Arabien gesehen haben.
Nur, dass in Arabien die Leute dort drin halt nicht mehr gewohnt haben, sondern dass dort nur für die Touristen hergerichtet war. Oder die meinst du oder was meinst du?
Ja, stimmt. Da hat keiner mehr drin gewohnt. Aber hier, ja gut, ich weiß nicht, ob sie hier noch drin wohnen, aber sie werden auf jeden Fall noch genutzt für irgendwas. Und in den Vorstädtchen fand ich es auch ganz lustig. In Deutschland oder so hat man da so seinen Vorgarten, wo man schön Blumenbeete pflanzt oder manchmal hat man auch einfach nur so einen Kiesgarten oder sowas. Und hier haben die Leute in ihren Vorgärtchen in den Städtchen immer so, oder sie pflanzen Sachen, die irgendwas bringen. Also sie pflanzen Obstbäume oder auch wieder Gemüse oder so, aber nie nur irgendwelche Blumen, die nicht auch irgendwas abwerfen. Das fand ich ganz interessant. Außerdem fanden die Leute hier sehr viel mit dem Fahrrad rum. Also wir haben echt viele Fahrradfahrer gesehen. Im Vergleich zu uns haben die halt alte, klapprige Räder, nur einen Gang haben. Aber gut, ein Gang reicht ja auch vollkommen aus. Hier ist ja alles flach. Und die fahren dann eben zu ihren Feldern, zu ihrer Arbeit oder sonst wohin. Aber es ist echt viel los auf den Straßen auf jeden Fall. Also mit Fahrrädern, nicht nur mit Autos.
Ja, alles in allem war das auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Abwechslung jetzt für uns mal wieder nach der Steppe mal wieder eben so ein paar kleinere Sträßchen auch zu haben und mal ein paar Kurven fahren zu müssen oder sogar abbiegen immer mal wieder. Allerdings die Straßen, die waren von der Straßenqualität, von der Oberfläche schon echt ziemlich übel, also wirklich Schlaglöcher ohne Ende. Asphalt geht gerne mal so komplett wahllos und unerwartet in eine Schotterpiste über. Also mitten auf der Route, wo man sich fragt, hä, was, also jetzt nicht irgendwie, dass die kleinen Straßen alle geschottert sind und die großen sind Asphalt, sondern es ist wirklich komplett wahllos. Also man kann an der Straßenkategorie von der Karte eigentlich überhaupt nichts ablesen über die Straßenqualität. Deswegen fährt man vielleicht mit dem Fahrrad auch besser mal die kleinen Straßen im Zweifelsfall, weil die großen sind auch nicht besser. Und ja, also keine Ahnung, wir hatten ja vorhin in dem allgemeinen Hintergrundteil so ein bisschen in der Einführung zu Usbekistan in der Allgemeinen gesagt, dass Usbekistan noch so die beste Infrastruktur von den zentralasiatischen Ländern hat. Da wird mir so ein bisschen Angst und Bange vor Tadschikistan und Kirgisistan, wenn das, was wir jetzt hier gesehen haben, schon die beste Infrastruktur in Zentralasien sein soll. Also ich meine, die Fernstraßen in Kasachstan waren im Schnitt auf jeden Fall mal von einer deutlich besseren Qualität. Also ich weiß es nicht. Bisher können wir das jedenfalls, diese Aussage, die wir vorher im allgemeinen Teil so gesagt, genannt und ja halt auch vor allem recherchiert hatten, aus eigener Erfahrung nicht so ganz bestätigen. Im Vergleich zu Kasachstan jetzt. Also wirklich so in den, weiß ich nicht, was waren das, 50 Kilometern, 100 Kilometern vor Chiva, da würde ich sagen, sind wir 75-80% nicht über 10 bis maximal 15 km/h einfach rausgekommen, einfach weil es die Straße nicht hergegeben hat, von den ganzen Schlaglöchern her. Selbst wenn wir Rückenwind gehabt hätten und auf einer guten Straße hätten 30 km/h fahren können, bei 15 km/h wäre normalerweise Schluss gewesen.
Ja, ich denke, jetzt haben wir ein gutes oder ein grobes Bild gezeichnet, wie es da jetzt aussah in dieser in Anführungsstrichen Oasenregion mit den ganzen Feldern und so. Und ja, wenn da überall Felder sind oder Siedlungen, dann ist natürlich auch immer nicht so einfach zu zelten irgendwo, weil man kann nicht unbedingt einfach so auf dem Feld zelten, zumindest nicht, wenn da gerade was wächst. Und man kann halt auch nicht einfach mitten in der Siedlung zelten oder will man nicht. Und sonst ist halt alles recht unwegig. Aber wir haben an einem Tag zumindest einen richtig schönen Platz gefunden und da haben wir auch vor Ort dann noch einen Einspieler aufgenommen, wie es uns da so ging, auch wettertechnisch.
Guten Morgen, wir frühstücken gerade hier am Ufer des Amudarya-Flusses. Es gibt hier, also ich esse gerade eine Banane, habe gerade eine Banane in der Hand und dann liegt da noch ein so abgepackter Kuchen vor uns, den wir jetzt auch gleich noch anschneiden werden, den wir gestern gekauft haben. Das ist heute unser Frühstück. Apfel gibt es auch noch. Und es ist wirklich definitiv, ich würde sagen, das schönste Frühstück, das wir haben seit Tiflis, seit wir wieder losgefahren sind nach unserer Winterpause. Ist vielleicht nicht unbedingt von dem her, was es gibt zu essen, aber auf jeden Fall von der Location her. Denn vor allem können wir zum ersten Mal seit Tiflis eigentlich wieder richtig draußen frühstücken, weil es sonst halt einfach immer viel zu kalt war. Sodass man einfach lieber dann noch im Zelt gefrühstückt hat. Das Zelt dämmt dann doch oder hält die Wärme doch besser, als man glauben würde. Und dann, wenn es dann noch den Wind und so abhält von draußen, dann macht das doch einen erstaunlichen Unterschied. Und man bleibt einfach lieber im Zelt morgens zum Frühstück und geht erst so spät raus wie möglich. Und heute, ja, strahlender Sonnenschein. Wir sitzen hier zwar immer noch in langer Hose und Jacke und so, aber da ist es jetzt fast schon ein bisschen zu warm. Also man könnte sich fast überlegen, vielleicht sogar die Jacke schon auszuziehen und dann eben hier, wir sind völlig allein hier am Fluss, hinter uns zwitschern sogar ein paar Vögelchen und hier, also im Vergleich zu dem letzten Monat auf jeden Fall wirklich eine üppige Vegetation aus Bäumen und Büschen, sowohl hier an dieser Seite des Ufers als dann auch an der Gegenseite des Ufers.
Ja, die Leute, die gerade mit dem Fahrrad in Südostasien unterwegs sind, lachen uns wahrscheinlich deswegen jetzt aus, weil grün ist es trotzdem nicht. Der Frühling ist in dem Sinne noch nicht angekommen, dass alles hier grünt und blüht. Und auch wenn es grün und blühen würde, wäre es immer noch natürlich nur ein Streifen von, ich weiß nicht, 30 Meter auf jeder Seite des Flusses gerade hier. Und danach geht es dann auch wieder in Steppe über an dem Ort jetzt. Aber ansonsten ist für uns jetzt so ein bisschen der Frühling angekommen, ne?
Ja, also jedenfalls das Wetter hat halt total umgeschlagen und zwar im Prinzip genau in dem Moment, wo wir hier eben in diese Oasenregion Khwarezmien oder Khwarezmien reingefahren sind. Also ich meine, klar, gestern früh, morgen haben wir schon noch im Zelt gefrühstückt, aber wäre vielleicht auch nicht nötig gewesen und tagsüber halt auch, es ist warm, wir fahren teilweise wieder ohne Handschuhe, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein völlig ungewohntes Gefühl und natürlich auch prompt einen Sonnenbrand bekommen an den Händen und am Gesicht. Immerhin jetzt natürlich noch nicht an Armen und Beinen, weil die immer noch gut bedeckt sind, sodass es relativ kleinflächig ist und wir haben uns heute gerade eben auch jetzt vor dem Frühstück uns zum ersten Mal wieder mit Sonnencreme eingecremt. Aber ja, es ist trotzdem wirklich einfach echt schön, macht schon mehr Spaß rumzufahren, wenn es warm ist. Und ja, ich meine, der entscheidende Unterschied ist natürlich auch der Wind, ne?
Ja, also hier, beziehungsweise jetzt rein zeitlich und auch örtlich, ich weiß nicht genau, was den größeren Effekt spielt, weht einfach viel weniger Wind. Da haben wir ein bisschen Glück jetzt wahrscheinlich auch vom Wetter. Also auch hier könnte wahrscheinlich der Wind gut wehen. Und hier, wo wir jetzt sitzen, ist auch komplett windgeschützt. Also das bisschen Wind, was es heute gibt, wird von den paar Bäumen dann auch abgehalten. Und das macht es halt super angenehm, weil wenn es hier so windig wäre, wie wir es in der Steppe teilweise hatten, dann wäre es halt auch super unangenehm, weil dann das bisschen Wärme, was man sich selber produziert oder was die Sonne produzieren kann, sofort weggeweht würde. Ja, hier kann man also die Reise wieder ein bisschen genießen, sowohl das Radfahren als auch die Pausen und vor allem auch das Zelten, dann ein bisschen den Abend und den Morgen. Schön.
Ja, und das macht natürlich auch echt was einfach mit der Laune, oder? Die Laune ist jedenfalls bei mir, würde ich sagen, schon so gut wie lange nicht mehr. Nicht, dass es jetzt besonders schlecht war in letzter Zeit, aber ich merke schon, dass es einfach einen Unterschied macht, ja.
Ja, da in dem Einspieler vom Ufer des Amudarya habe ich ja behauptet, da wäre jetzt nur so 30 Meter Vegetation neben dem Fluss selbst. Und das war tatsächlich da eine besondere Situation. Normalerweise wird ja das Wasser durch die Kanäle immer kilometerweit auch neben den Fluss transportiert, um die Felder zu bewässern. Aber zwischen der Stadt Nukus und dem Gebiet um Khiva, sage ich mal, gibt es noch eine Region, wo tatsächlich nur dieser Schlauch um den Fluss ist und da wird keine Landwirtschaft betrieben. Da hat man im Grunde dann halt einfach ein paar Bäume drumherum um den Fluss und dahinter ist Steppe. Vielleicht sah es früher hier überall so aus, bevor man irgendwelche Kanäle gelegt hat und Felder bewässert. Ich weiß es nicht genau. Könnte ich mir aber gut vorstellen.
Ja, also vielleicht können wir auch insgesamt nochmal sagen, diese gesamten Oasenregion, die hier so halbwegs fruchtbar ist, ist so ganz grob, so groß wie Baden-Württemberg ungefähr von der Fläche, wobei die Hälfte davon nicht auf Usbekistan, sondern auf hier das benachbarte Turkmenistan entfällt. Und es ist ja auch so ein bisschen verästelt manchmal und teilweise ist dann eben auch so, dass die Fernstraßen, Überlandstraßen dann lieber so ein bisschen am Rand entlang noch durch die Steppe fahren, als straight durch das Gebiet, was total besiedelt ist und so. Deswegen sind wir ja dann zwischendurch, mussten wir dann quasi auch mal wieder, um von dem einen Bereich der Oasenregion in die andere zu kommen, die eigentlich schon zusammenhängend ist, aber die Straße führt dann eben außenrum durch die Steppe. Und ja, deswegen haben wir da auch ein paar Fotos zwischendurch nochmal, wo wir nochmal ziemlich durch die Wüste dann fahren, obwohl wir da im Prinzip immer noch so mehr oder weniger in der Nähe von diesem Quaresmien sind, ne?
Ja, aber nochmal zurück hier zum Wetter im Einspieler. Wir sind dann ja teils sogar mit T-Shirt und kurzer Hose auch gefahren. Also da hat die Zeit wieder begonnen, wo man alle seine Klamotten braucht, weil es morgens noch kalt ist und man lange Hose hat und dann mittags muss man sich irgendwann umziehen, weil es zu heiß wird und dann fährt man mit kurzer Hose. Vor allem hat die Sonne auch total gebrannt. Also die Sonne ist in den Breiten hier wieder total stark und jetzt ist der Tag mittlerweile auch wieder recht lang. Da wird es durchaus auch warm mittags.
Ja, es ist Wahnsinn, wie schnell das jetzt ging, dass wir hier plötzlich wieder mit T-Shirt und kurzer Hose fahren können. Also es war echt quasi ein bisschen so, dass wir Winter, 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 Winter hatten, quasi noch bis nach Usbekistan hinein. Dann hatten wir so gefühlt einen Tag lang Frühling und dann geht es direkt mit Sommer weiter. Also jetzt sind ja wirklich die Temperaturen draußen fast schon sommerlich. Im Schatten ist noch angenehm, aber in der Sonne wird es dann schon, da brennt die Sonne mittlerweile auch jetzt hier ganz schön, wenn wir da in Chiba die Stadt uns angeschaut haben in den letzten Tagen.
Ja, jetzt ist wieder vor allem abends angenehm und morgens und mittags schon zwar. Es war in einige Tage früher noch anders. Ja, 2 Monate später wäre es vor allem brutal heiß hier. Also wir sind ja hier in der Region im Winter brutal kalt, im Sommer brutal heiß und ein bisschen hier im April ist es ganz angenehm. Also hier sind wir jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ausnahmsweise mal.
Also du meinst quasi den einen Tag Frühling, den diese Region insgesamt jedes Jahr immer nur hat, den haben wir wenigstens mitgenommen.
Ja, ganz so extrem ist dann vielleicht auch nicht, aber wir sind auf jeden Fall zur richtigen Zeit hier, sagen wir es so. Ja, jetzt haben wir ein bisschen viel Allgemeines erzählt zu Quaresmen. Jetzt greifen wir mal ein paar Sachen, die wir uns im Speziellen hier auch angeschaut haben, noch ein bisschen auf. Wir haben uns zum Beispiel einen sehr großen Friedhof angeschaut. Willst du da mal erklären, warum der so speziell ist?
Naja, Friedhof ist ja, jedes Dorf hat einen Friedhof. Das, was wir hier uns angeschaut haben, war die Misdachan-Nekropole, also eine ganze Totenstadt. Ursprünglich war Misdachan eine Stadt, die so im 4. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde, wurde dann relativ schnell auch zur zweitgrößten Stadt in Choresmien, also innerhalb von dieser Oasenregion hier. Im 14. Jahrhundert kam dann Timur, ist eingefallen hier nach Choresmien und hat dabei unter anderem eben auch Misdachan zerstört. Also über Timur wird uns David dann auch in einer der nächsten, in der nächsten oder übernächsten Episode nochmal ein bisschen mehr erzählen. Da wird dann sicherlich auch sein Einfall hier nach Choresmien nochmal kurz zur Sprache kommen. Und ja, also quasi seit Timur hier eingefallen ist und die Stadt geschleift hat, wird dieses Gelände halt quasi nur noch als Nekropole, also im Prinzip als Friedhof verwendet.
Ja, aber es ist echt interessant, da auch durchzulaufen. Also es ist echt ein riesiger Friedhof. Da gibt es tausende Gräber, die über den kompletten, beziehungsweise eigentlich sind es drei Hügel, über die dieses Dorf, diese Nekropole jetzt verteilt ist. Das heißt 800 Meter im Durchmesser, also ein richtiger Irrgarten. Also ich war froh, dass ich mein GPS am Handy hatte, um wieder zum Fahrrad zurückzufinden am Ende, sonst hätte ich mich, glaube ich, verlaufen. Teilweise sind die Gräber so ummauert, teilweise auch nur umzäunt. Es gibt auch ein paar richtige Mausoleen, also richtige Häuser mit Dach und Kuppeln und allem drum und dran. Und bei jedem Grab ist so eine Leiter mit dabei. Und zwar ist es so, dass hier, also das ist ja ein traditionell usbekischer Friedhof und die Leute werden so begraben, dass man den Leichnam im Grunde auf diese Leiter zum Grab trägt. Dann setzt man den Leichnam ins Grab, tut das mit einem Tuch abdecken, dann kommt noch Sand drauf und die Leiter wird oben drauf gelegt. Und dann über die Jahre verwäscht sich der Sand und die Leiter vermodert so und später wird dann ein weiteres Grab oben drauf gelegt. So läuft das hier irgendwie ab und deswegen hat man hier halt überall diese Leitern in verschiedenen Moderzuständen über den Gräbern liegen im Prinzip. Diese Nekropole, die liegt südlich von der Stadt Nukus, das ist die größte Stadt Choresmiens. Die hat 300.000 Einwohner und da sind wir danach dann eben, nachdem wir auf der Nekropole waren, hingefahren und haben zuerst mal den Markt angeschaut, haben im Grunde die Räder durch den Markt geschoben, was gar nicht so einfach war, weil der Markt war sehr, sehr trubelig. Also der war so trubelig, dass man sich echt mit dem Rad immer durchquetschen musste und so. Und ich habe auch irgendwie nicht so viele gescheite Bilder machen können, weil immer irgendwelche Leute vor die Linse gelatscht sind. Also ist halt ein Standardmarkt, würde ich sagen, wie so ein Bazar. Es wird Obst verkauft, es wird Gemüse verkauft, es werden getrocknete Früchte, Nüsse, Hülsenfrüchte, Nudeln, dies und das verkauft. Aber es gibt natürlich auch ein paar spezielle Sachen für die Region oder Sachen, die man anderswo jetzt nicht so ganz findet.
Ja, teilweise haben sie da irgendwelche Riesenhaufen von diesen Lagemann-Nudeln offen auf ihrem Tresen liegen gehabt, die man wahrscheinlich dann auch nach Gewicht kaufen konnte. Und in einer dieser Markthallen standen, ich meine, es ist auch alles jetzt nicht so wahnsinnig sauber und so, ein bisschen hat irgendwie nicht so ganz dazu gepasst, aber da standen auf einmal so hunderte Torten in einer Reihe, so richtig schön gemachte Konditortorten in so einer dreckigen Markthalle. Ich fand das mal ein bisschen ein interessanter Kontrast. Man konnte sich auch so Sachen wie Chips oder so zum Selbstabwiegen kaufen, direkt neben dem Fleisch, der Wurst und einigen verschiedenen Packungen mit Insektiziden. Also auch alles ein bisschen durcheinander, drunter und drüber. Kleidung neben Fleisch, neben Insektiziden, neben Torten, neben Nudeln, neben Obst. Also ne, so lief das halt dort. Und ja, ich meine, wahrscheinlich waren wir dann mit unseren schweren Fahrrädern dann auch immer mal wieder so ein bisschen ein Hindernis für andere Leute, die eigentlich schneller durch die Gassen gehen wollten und dann durch uns halt leider aufgehalten wurden. Aber ja, was wollen wir machen? Was noch ganz interessant war, sind da mal wieder, ne, ihr wisst, wir haben schon lange keine Toilettengeschichten, glaube ich, mehr erzählt in diesem Podcast. das muss mal wieder sein. Es gab da öffentliche Toiletten natürlich auch auf dem Markt und die haben 1000 Som gekostet. 1000 Som, das sind 7 Cent. Und da saß dann eine Frau hinter so einem Fensterchen und hat das dann eben immer abkassiert. Und wenn man das dann eben bezahlt hat, dann hat sie dann einem dafür nicht nur den Zugang zum Klo gewährt, sondern einem auch noch 2 abgezählte Blätter Klopapier in die Hand gedrückt. Braucht man ja dann, ne? Und das kostet ja auch Geld. Also will ja dann auch entsprechend, aber es war mit drin, es war inklusive bei diesen 7 Cent. Die Klokabinen waren dann nur so halb hoch. Das heißt, wenn man gewollt hätte, hätte man da so sich drüber beugen können, um reinzugucken. Die waren halt ja so auf Bauchhöhe im Prinzip, haben die aufgehört. Ich meine, es waren so Hockklos, das heißt, man hockt dann unten auf dem Boden. Das heißt, wenn man vorbeigelaufen ist und gerade geguckt hat, hat man jetzt da keinen Kacken gesehen, sage ich mal. Aber man hätte nur mal oben kurz so leicht sich rüberbeugen müssen, hätte man dem auf den Kopf gucken können. Aber ja, das war tatsächlich auch sehr ungewohnt. Ich musste zum Glück nur klein und Pissoirs gab es auch. Insofern war das für mich kein Problem, aber ich hätte wahrscheinlich für größere Geschäfte etwas mehr Privatsphäre und etwas mehr Klopapier bevorzugt. Aber vielleicht muss man da dann entsprechend halt nochmal ein Tausender drauflegen, wenn man mehr Klopapier braucht.
Ja, wenn du jetzt schon hier von Tausendern und so redest, kann man auch kurz noch was zur Währung sagen. Das klingt ja nach einer Währung, wo es nicht so schwer ist, Millionär zu werden, wenn 1000 Sommen nur 7 Cent sind. Es ist nämlich so, dass der Wechselkurs zum Euro ist 1 zu 13.500, also 1 Euro sind 13.500 Sommen. Also es gibt diesen 1000-Somm-Schein, das sind 7 Cent, das ist das Kleinste, was wir bisher in der Hand hatten. Und den größten Schein, der uns ein Bankautomat ausgespuckt hatte, das war ein 100.000-Somm-Schein. Das sind immer noch weniger als 10 Euro entsprechend. Soll auch noch ein 200.000er geben, haben wir aber noch nie in der Hand gehabt und auch noch nie gesehen. Dann haben wir natürlich am Bankautomaten mal so 300 Euro abgehoben und dann klickt man gleich 40 Scheine in die Hand, die man dann irgendwie im Geldbeutel verstauen muss, ohne dass der seinen Nähten reißt. Und das sind ja dann schon die größten Scheine, die man hat, wo die Leute teilweise auch Probleme haben, die dann zu wechseln. Naja, entsprechend läuft man mit großen Bündeln an Geldscheinen rum, obwohl man eigentlich gar nicht so viel Geld dabei hat.
Wir haben Chiva erreicht, oder Chiva vielleicht auch eher ausgesprochen. Wir hatten ja gesagt, dass Usbekistan eher so kulturell interessant ist und weniger landschaftlich. Und Chiva ist jetzt auch die erste große touristische, kulturelle Sehenswürdigkeit, die wir jetzt eben hier erreicht haben. Es ist im Prinzip auch die wichtigste in Choresmien, definitiv. Also die touristischste Stadt in Choresmien. Und wir schlendern jetzt eben hier gerade, während wir das aufnehmen, ein wenig durch die Altstadt von Chiva. Und bevor wir hier mal ein bisschen beschreiben, was wir hier so sehen, während wir hier jetzt live bei dieser Aufnahme durch die Altstadt schlendern, erzähl uns doch mal ein bisschen, Belinda, was Chiva überhaupt ist und warum das so interessant ist.
Ja, Chiva wurde damals im 6. Jahrhundert im damaligen antiken Choresmien gegründet. Damals haben hier noch iranischsprachige Völker gelebt. Und ja, Chiva war damals eben eine Handelsstadt auf der Seidenstraße, allerdings nicht auf der Hauptroute, sondern auf einer Nebenroute, die eben von Buchara aus dann in Richtung Russland, Moskau abbiegt, statt eher nach Südwesten zu gehen, wie die Hauptroute, die ja dann in Bagdad endet. Später wurde dann auch Chiva durch die Einnahme durch arabische Völker islamisiert, wie die komplette Region hier. Und im 10. Jahrhundert haben dann schließlich die Turkvölker die vorherige iranische Herrschaft übernommen. Dann wurde auch die Stadt wieder mal durch Chinggis Khan eingenommen und später auch durch Timur. Und jedes Mal, wo sie eben von jemand Neuem erobert wurde, auch sehr stark zerstört wieder. Sodass man heutzutage eigentlich von den antiken Gebäuden eigentlich nichts mehr hat. Noch später wurde Chiva dann schließlich auch die Hauptstadt des Reiches Choresmiens, das seit diesem Zeitpunkt, wo Chiva die Hauptstadt wurde, dann auch das Khanat, also das Khanat von Chiva genannt wurde, also von dem Wort Khan, wie Chinggis Khan, was ja eigentlich Khan oder so im Original ausgesprochen wird, leitet sich dann das Khanat von Chiva ab. Ja, und während natürlich in die Richtung nach Russland entlang der Seidenstraße durch Chiva normal Warenseide, was halt so durchkommt, gehandelt wurde, wurde Chiva vor allem berühmt und auch berüchtigt durch den Sklavenhandel. Neben Buchara ist es nämlich bekannt als die Hauptstadt des zentralasiatischen Sklavenhandels. Und vom 17. Jahrhundert bis zur russischen Annexion 1873 wurden hier eben Sklaven gehandelt, vor allem in dieser Stadt. Selbst im 19. Jahrhundert noch war Chiva einer der größten Sklavenmärkte der Welt. Und hier wurden eben vor allem russische und persische Sklaven verkauft. Es war so, dass kasachische und turkmenische Stämme eben Überfälle gemacht haben auf einerseits im Norden eben an der Grenze zu Russland auf Dörfer. Einerseits die Russen, die da lebten, andererseits tatsächlich auch viele Deutsche. Wir hatten ja schon von den Wolga-Deutschen erzählt, kurz in der Russland-Episode. Auf die wurden eben Überfälle gemacht. Die haben die einfach geschnappt und dann mitgeschleppt und dann eben hier als Sklaven verkauft. Und genauso wurden auch auf der anderen Seite, also Richtung Süden hin, Perser einfach so festgenommen, von turkmenischen Stämmen in dem Fall. Die pilgern tatsächlich oft nach Maschad in diese Stadt und während die da gepilgert sind, haben die Turkmenen sie einfach geschnappt und ja, dann nach Chiva geschleppt und hier als Sklaven weiterverkauft. Das ging so einfach nach ihren religiösen Regeln. Warum? Weil ja die Russen bzw. die Wolga-Deutschen Christen sind und die Perser, die sind ja Schia-Muslime. Das heißt, die kann man ohne schlechtes Gewissen sozusagen versklaven. So aus Sicht der sunnitischen Turkvölker in Zentralasien zu dem Zeitpunkt. Ja, und pro Jahr wurden schließlich so circa 100.000 Sklaven dann auf den Märkten hier verkauft. Sklavinnen wurden übrigens dann auch als Konkubinen benutzt vom Khan. Also der hatte vier freie Musliminnen als Ehefrauen, die mussten frei sein. Und dann hatte er zusätzlich noch Konkubinen. Der Sklavenhandel wurde dann letztendlich erst verboten mit der russischen Annexion 1873. Da hat es dann schließlich aufgehört.
Ja, also Khiva teilt sich heute in eine Altstadt und eine Neustadt, die um die Altstadt herum liegt. Und natürlich ist dann vor allem die Altstadt das, was touristisch interessant ist. Die ist auch klar abgegrenzt von der modernen Stadt Khiva durch Stadtmauern, die die Altstadt im Prinzip komplett umschließen. Die Altstadt ist rechteckig und so 400 mal 900 Meter groß. Und dadurch, dass halt da die Altstadtmauern, die Stadtmauern ringsherum auch aus Lehm gebaut sind, also aus so sandfarbenem Lehm im Prinzip, sieht das Ganze halt tatsächlich dann auch von außen aus wie so eine gigantische Sandburg, also eigentlich durchaus relativ ansehnlich. Die Stadt hat dann vier Stadttore, also eins die Himmelsrichtung, wobei im Osten gibt es vielleicht sogar zwei, so ein bisschen nebeneinander. Weiß nicht genau, welches da das eigentliche Stadttor ist, aber da gibt es eigentlich zwei Eingänge, aber vom Prinzip her mal gibt es einen Eingang eben jeweils im Osten, Westen, Norden und Süden. Sowohl die Stadtmauern als auch die Gebäude im Inneren der Altstadt, die wurden dann in den 70er Jahren von den Sowjets wieder ziemlich gut restauriert und hergerichtet. Und entsprechend ist das jetzt hier auch alles andere als irgendwie eine Ruinenstadt oder so, sondern es ist tatsächlich eine Altstadt, wo die ganzen Gebäude im Prinzip wieder aufgebaut wurden und zumindest so aussehen sollen, wie sie damals eben dann ausgesehen haben, aber wahrscheinlich halt auch, wie sie im 19., 18. Jahrhundert ausgesehen haben, nicht noch früher. Architektonisch würde ich sagen, erkennt man dann schon vor allem die persischen Einflüsse, wobei die ganzen Gebäude hier eben, also nicht nur die Stadtmauern, sondern auch die Gebäude im Inneren der Stadt, eben eigentlich ja so gut wie ausschließlich eigentlich aus Lehmziegeln im Prinzip gebaut wurden. Und soweit ich das verstehe, ist das jetzt nicht zwingend für die persische Architektur, aber man hat hier praktisch den persischen Stil, aber aufgebaut in Lehmziegeln. Und dieser, der zeichnet sich eben vor allem durch diese riesigen rechteckigen Torfassaden aus. Also wirklich über 2-3 Stockwerke hinweg ist da so ein riesiges Rechteck praktisch dann vorne auf das Gebäude draufgesetzt. Und in diesem Rechteck befindet sich dann ein Spitzbogendurchgang. Und innerhalb dieses Spitzbogendurchgangs ist dann unten im Prinzip die Holztür, der Haupteingang des entsprechenden Gebäudes, durch den man dann eben das Gebäude betreten kann. Also falls es jetzt nicht, auch die ganzen anderen Beschreibungen, die jetzt kommen, wir versuchen das so ein bisschen zu beschreiben, aber wir haben natürlich von dem allen auch Bilder auf unserer Website, auf der Episodenseite zu dieser Episode. Und so ein Bild sagt dann sicherlich mehr als 1000 Worte.
Ja, du hast jetzt die Geometrie der Torbögen erläutert. Markant ist ja vor allem auch, dass dann die Lehmflächen außenrum um das Tor dann mit blauen, türkisen und dazwischen kleineren weißen Fliesen verziert sind, die dann wiederum so ein Blumenmuster oft ausbilden. Und symmetrisch links und rechts neben dem Haupttor gibt es dann eben eine Reihe an Fenstern oder Türen, je nach Gebäude, die dann so kleine Kopien im Grunde des großen Haupttors sind. Also haben auch so einen Spitzbogen und dann auch die Fliesen außenrum und so weiter.
Das zweite auffällige Feature von diesen Gebäuden, abgesehen von diesen prunkvollen und schmuckvollen Hauptfassaden, sind dann die kleinen Türmchen. Also zum einen haben die paar Moscheen, die es hier in der Altstadt gibt, natürlich Minarette, aber vor allem auch die Gebäude und die Tore, die haben an den Ecken der Gebäude oder links und rechts neben den Toren zu irgendeinem Vorhof oder so, haben die eben häufig so Türmchen dann dort und die sind ja von der Form her auf jeden Fall sehr, sehr zylindrisch, sind auch gar nicht so dick eigentlich, also sind vielleicht sowas, ja, wir haben es jetzt hier gerade vor uns, was ist das, ein Meter, 1,50 Meter vielleicht im Durchmesser, maximal 2 Meter würde ich sagen und ja, wie gesagt, ziemlich zylindrisch, also nach oben verjüngen sie sich leicht, also mathematisch ist es praktisch ein ziemlich nach oben langgestreckter Kegel, stumpf eigentlich eher, aber auf den ersten Blick sieht es auf jeden Fall sehr, sehr zylindrisch aus und oben abgeschlossen werden sie dann mit einer ja fast annähernd halbkugligen Kappe. Und vor allem ist es dann auch immer diese Spitze normalerweise, also nahe der Kappe und die Kappe selbst, die dann auch wieder mit grünen, türkisen oder weißen Fliesen verkleidet ist und deswegen da immer ganz besonders hervorsticht. Der Rest ist halt einfach wieder immer lehmbeige.
Und in diesem Stil gibt es hier jetzt verschiedene Paläste, wo dann auch der Khan gewohnt hat zum Beispiel. Dann gibt es eine Moschee, eigentlich gibt es mehrere Moscheen, es gibt eine große und ein paar kleine Moscheen. Im Norden und Süden der Altstadt gibt es noch einfache Wohngebäude. Also heute werden die oft als Gästehäuser benutzt oder auch als Restaurants teilweise. Dann gibt es noch ein paar Mausoleen von irgendwelchen dollen Leuten oder auch den Khan, den alten. Und vor allem gibt es aber viele Madrasas.
Ja, also eine Madrasa ist eine islamische Bildungsanstalt. Also die islamische Bildung zunächst in den Anfangsjahren des Islams, die hat eigentlich nur in den Moscheen erstmal nur stattgefunden. Aber dann hat sich dann eben irgendwann auch, haben sich dann praktisch spezialisierte Bildungsanstalten entwickelt, die eben nicht nebenbei noch irgendwie als Gebetsraum oder sowas verwendet wurden, sondern die dann eben rein sich der Bildung gewidmet haben. Und das war dann eben dieses Madrasa-Wesen. Das kam so auf ab dem 10. Jahrhundert. Also das heißt, das war jetzt irgendwie nichts, was Mohammed bereits irgendwie groß initiiert hätte, sondern das kam erst irgendwie 300 Jahre später. Und wo hat sich das Ganze entwickelt? Hier in Zentralasien. Später hat sich dann das Konzept aber auch in die arabische Welt und schließlich auch bis nach Südasien und Südostasien verbreitet. Auf dem Lehrplan standen dann klassischerweise erstmal vor allem islamisches Recht und so Auslegungskunde vom Koran und von den Hadithen. Also Hadithen waren ja diese Quellen, die eben nicht im Koran stehen, aber die halt irgendwie auch beschreiben, was Mohammed so gesagt und gemacht und getan hat. Und natürlich auch die arabische Sprache jetzt außerhalb des arabischen Sprachraums selbst, also gerade jetzt hier in Zentralasien zum Beispiel, sprechen die Leute ja von Haus aus nicht Arabisch. Arabisch wurde dann natürlich auch an diesen Madrasas gelehrt. Aber dann auch nicht unbedingt nur Islamwissenschaften im weiteren Sinne, sondern durchaus auch Naturwissenschaften und Mathematik. Das heißt, an diesen Madrasas wurden nicht nur Imame und Richter ausgebildet, sondern auch viele von diesen mehr oder weniger berühmten, im Westen muss man sagen, mehr oder weniger berühmten, aber da gab es ja durchaus auch im Islam oder in der islamischen Welt eben sehr, sehr viele Universalgelehrte zu jeder Zeit und auch Erfinder und Naturwissenschaftler und Astronomen und Mathematiker und so weiter, die haben eben ihre Bildung häufig auch erstmal in solchen Madrasas bekommen. Jetzt hier in den Städten, in den touristisch interessanten Städten in Usbekistan, also Chiva, Buchara, Samarkand, da sind die Madrasas schon so ein bisschen mit auch die Hauptsehenswürdigkeiten. Also so wie anderswo jetzt in China oder in Südasien die Tempel oder wie vielleicht bei uns in Europa die Kirchen. Das heißt, es gibt jetzt hier auch in der Altstadt eine ganze Handvoll von Madrasas. Ich weiß, wir haben sie jetzt nicht gezählt, aber es werden bestimmt 5 bis 10 Madrasas, wird es jetzt hier alleine in dieser doch relativ kleinen Altstadt schon geben. Und die sind halt jetzt, jedenfalls hier in Chiva, was wir gesehen haben, durchaus auch architektonisch schon mal so mindestens so monumental und prunkvoll wie die Moscheen, die Paläste oder natürlich sowieso wie die Burganlagen, also wie jetzt zum Beispiel die Stadtmauer. Eher noch mehr, würde ich sagen. Und das macht halt auch den Reiz von diesen Madrasas aus, dass das eigentlich so ziemlich die monumentalsten Bauwerke sind, die diese Altstadt hier in Chiva zu bieten hat. Ja, und als wir da eben vorher das Haupttor beschrieben haben, ne, also dieses große rechteckige Tor, wo du ja dann auch gesagt hast, dass da zur linken und zur rechten immer dann noch so kleine Fensterchen hinter ihren Erkerchen sind und so, das ist im Prinzip genau die Architektur der Madrasas, wie man sie eben hier vorfindet. Also das waren genau diese Madrasa-Gebäude, die wir da beschrieben haben. Und diese Fensterchen zur linken und zur rechten hinter ihren spitzbogenförmigen Erkerchen, das sind dann im Prinzip die Zimmer, also die Zellen, in denen die Studenten dann auch gewohnt haben. Und jetzt hat halt so eine Madrasa, das ist schon ein großes Gebäude, hat schon so 50 bis 100 Zimmer, so großenordnungsmäßig, würde ich sagen. Und entsprechend haben da dann entsprechend wohl auch so 50 bis 100 Studenten dann entsprechend da immer gleichzeitig gelernt. Allerdings ist es halt wie so oft mit solchen Dingen auch wieder so ein bisschen so, genauso wie mit Tempeln in China und genauso wie mit Moscheen in der Türkei und genauso wie mit, wie mit Kirchen in Deutschland wahrscheinlich letztlich auch oder mit Burgen in Deutschland. Kennst du eine, kennst du halt alle, ne? Also die sind halt schon alle untereinander sehr, sehr ähnlich. Und wenn man 1, 2, 3 gesehen hat, dann, also ich weiß jetzt nicht, wir haben jetzt hier 5, 6 von außen gesehen, die sind schon alle gleich aus. Und ob wir jetzt dann in Buchara und dann in Samarkand nochmal jeweils 5 bis 10 Madrasas anschauen müssen, weiß ich nicht, vielleicht dann wird dann auch eine so reichen pro Stadt. Ne? Schauen wir mal, wie weit man dann da jeweils so laufen muss, um eine zu sehen. Aber ich glaube, allzu viele Kilometer würde ich dann da nicht nochmal in Kauf nehmen. Obwohl die Madrasas jetzt aufgrund ihrer Größe, ihres Prunks und dann auch ihrer Vielzahl wahrscheinlich schon die touristisch wichtigsten Gebäude hier in der Altstadt sind, ist so das Wahrzeichen und das vielleicht auch am herausstechendste Bauwerk doch ein anderes.
Ja, das Wahrzeichen von Chiwa ist nämlich das Skalta Minor und das ist ein Minarett, aber kein fertiggestelltes Minarett. Also das Ding ist erstmal riesig, das hat einen Durchmesser von 14 Meter am Boden und ja, in seiner jetzigen Form oder halb fertiggestellten Form ist es 26 Meter hoch. Aber damals im 19. Jahrhundert hat das der Khan Amir bauen wollen, so hoch wie es nur geht, noch höher als das damalige höchste Minarett in Buchara, damit man das 400 Kilometer weitere Buchara eben von der Spitze aus sehen kann. Nur hat der Architekt dann irgendwann Panik bekommen, dass er vom Khan getötet wird und ist abgehauen und irgendwie wurde das Minarett dann nie fertiggestellt. Der Khan ist dann irgendwann gestorben und es war noch nicht fertig und dann wurde es halt so stehen gelassen. Und jetzt ist es eben das Wahrzeichen von Chiwa. Vor allem von Chiwa. Nicht nur, weil es nicht fertiggestellt wurde, also das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, aber auch, weil es besonders hübsch ausgekleidet ist an der Außenfassade mit eben so glasierten Keramikfliesen wieder in so blau-türkiston, teilweise auch sandig-gelbe Fliesen noch dabei. Ja, schön ausgestaltet.
Ja, also das Ding ist schon wirklich ziemlich bombastisch, oder? Und es sticht vor allem auch deswegen so hervor, weil es halt extrem bunt ist. Also wir haben zwar gesagt, dass diese Keramikfliesen und so weiter, grün, türkis und so weiter auch bei den anderen Gebäuden eingesetzt werden, aber halt viel, viel sparsamer. Die anderen Gebäude sind in erster Linie mal beige vom Lehm und haben dann so ein paar Schmuckelemente hier und da. Aber dieses Ding, dieses ja doch sehr bauchige und mächtige halbfertige Minarett, also dieser riesige Koloss, der ist halt wirklich von oben bis unten im Prinzip grün-türkis gefliest. Und dadurch sticht er natürlich allein schon optisch und farblich einfach aus dem ja doch sonst überwiegend halt beigen Meer aus Gebäuden hier in Chiwa einfach ja sehr, sehr klar hervor. Ja, wie man sich jetzt denken kann von dem, was wir gesagt haben, ist die Stadt natürlich schon sehr, sehr touristisch. Also ist natürlich alles komplett auf Touristen ausgerichtet. Die ganzen Locals, die hier in der Altstadt wohnen, auf jeden Fall, wahrscheinlich die meisten auch, die in der neuen Stadt wohnen, die arbeiten halt irgendwie für die Touristen, sei es jetzt, ob sie Guesthouses oder Restaurants betreiben oder Taxifahrer sind oder was auch immer. Die Altstadt ist sehr, sehr rausgeputzt für die Touristen entsprechend. Also ist alles sauber und aufgeräumt und wir hatten ja auch vorhin gesagt, dass die ganzen Gebäude halt wieder in den 70er Jahren hergerichtet und restauriert wurden, dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel originale Bausubstanz erhalten ist, sondern dass dann eben in den 70er Jahren halt alles neu nachgebaut wurde, so wie es früher wahrscheinlich dann mal ausgesehen haben soll.
Hat in dem Sinne aber auch den Vorteil, dass man alles anfassen und überall rumlaufen kann und nichts irgendwie abgesperrt ist. Fällt mir da gerade auf.
Du meinst, weil keine Archäologen dahinter stehen, die es nicht so gerne sehen, wenn man hier irgendwie zu sehr an den Steinen streichelt. Ja, stimmt schon, ja. Nachts, wir sind jetzt hier gerade, was ist jetzt hier, 7:45 unterwegs abends, wenn wir hier durch die Stadt schlendern, ist halt auch alles irgendwie angestrahlt und das hat man jetzt auch nicht irgendwie nur so nachträglich an die, ja nicht mal eine originale Bausubstanz, irgendwie die Scheinwerfer dran gebaut, sondern ist halt auch wirklich alles integriert, oder? Also die ganzen Scheinwerfer, die sind alle in den Boden eingelassen und so. Also da hat man anscheinend, als man das Ding aufgebaut hat, so wirkt es jedenfalls, entsprechend auch die Beleuchtung gleich schon wieder mitgedacht. Es gibt überall Verkaufsstände, die halt natürlich auch nur Touristen als Zielgruppe haben und irgendwelche Tücher und Klamotten und Pelzmützen verkaufen. Und ja, insofern könnte ich mir jetzt schon gut vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwie aus Buchara oder Samarkand kommt, wo wir jetzt erst noch hingehen werden in den nächsten Tagen, dann wirkt Chiwa wahrscheinlich schon so ein bisschen wie so die Disneyland-Version von eben diesen Städten Buchara und Samarkand. Die sind wahrscheinlich schon ein bisschen authentischer, könnte ich mir vorstellen. Werden wir dann berichten, wenn wir dort sind. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt, wie wir, gerade so einen Monat endlose leere Wüste hinter sich hat, dann, ja, dann wirkt das eigentlich schon fast ein bisschen paradiesisch hier, muss man sagen.
Ja, für uns ist es halt total angenehm gewesen. Also trotz den ganzen Touri-Gruppen ist es eigentlich nicht komplett überlaufen. Also vielleicht ist die Saison noch nicht ganz da oder es verteilt sich halt einfach hier in der Stadt. Es ist alles recht kompakt. Also die Altstadt ist ja super klein, kurze Wege, keine anstrengenden Stadtmärsche oder Wanderungen. Also man kann überall hinschlendern, hier und da, ein paar Mal am Tag sogar um die ganze Altstadt rumlaufen im Prinzip. Unser Guesthaus jetzt, wie viele andere Guesthouses, liegt halt mitten in der Altstadt. Das heißt, du bist auch sofort da in einer Minute, bei jedem Zeit im Grunde.
Vorgestern Abend habe ich kurz gedacht, da, vielleicht hätte man davon mal nochmal irgendwie ein Foto machen sollen für den Post zu unserer Seidenstraßen-Episode. Naja, kein Problem, bin ich halt einfach nochmal kurz rausgelaufen, bin die 300 Meter oder so zu dem entsprechenden Punkt gelaufen, zu dieser Karamellkarawane, zu den Statuen, habe dann halt nochmal ein Foto gemacht, weil ja, ist halt alles direkt beieinander, ne?
Ja, und wir haben tatsächlich auch die Leute, die wir irgendwie mittags im Mausoleum gesehen haben, abends wieder im Restaurant getroffen. Also es ist dann doch vielleicht nicht so viel los, sodass man dann die Touris, die da sind, dann auch wieder erkennt. Auch ein Vorteil, dass es so touristisch ist. Es gibt englische Speisekarten überall und vor allem auch viele vegetarische Optionen. Also Samsas mit Kürbis zum Beispiel oder mit Kartoffelfüllung oder mit Spinat. Normalerweise sind diese Blätterteigtaschen ja mit Fleisch gefüllt, wenn man sich hier auf dem Land oder so in der Bäckerei kauft. Also hier hat man Alternativen dazu.
Ja, und was vielleicht auch noch mit das Wichtigste war, dass wir uns jetzt hier eigentlich relativ wohl gefühlt haben, ist, dass die Verkäufer und auch so die Restaurantbesitzer jetzt auch hier in der Altstadt doch erstaunlich zurückhaltend sind. Also man ist echt sehr wenig angesprochen worden, sehr wenig irgendwie an den Stand gezerrt oder ins Restaurant gezerrt worden und irgendwie angelabert worden, hier Kauf, 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 Schau, Schau, Schau. Also das habe ich schon viel, viel schlimmer erlebt in vergleichbaren touristischen Städten, sodass ich es hier halt irgendwie auch so erwartet hätte. Aber ja, war halt irgendwie gar nicht so. Man konnte da vorbeilaufen und wurde mehr oder weniger kaum behelligt. Und letztlich muss man sagen, dass wir hier jetzt in Chiva eigentlich sogar deutlich weniger angesprochen worden, als wir sonst in Usbekistan gewohnt waren. Eben weil hier jetzt Touristen einfach nichts Besonderes mehr sind. Sonst war es halt echt so, wenn wir mit unserem Fahrrad ankamen, dann haben wir halt immer alle Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Und hier laufen wir quasi inkognito durch die Stadt. Und das ist ungewohnt entspannt für uns, muss man sagen. So paradox das wahrscheinlich auch klingen mag.
Ja, entsprechend war es halt eine super angenehme und entspannte Atmosphäre für uns. Es ist auch nicht laut hier in der Stadt. Auch im Restaurant gab es nur ruhige Hintergrundmusik. Hier jetzt in den Gassen können wir rumschlendern und den Podcast aufnehmen, ohne dass es zu laut wird. Vielleicht schreit mal ein Kind hier und da oder irgendeiner hustet, aber das ist es dann auch. Und die Temperaturen, da kann jetzt Chiva selber nicht viel dafür, aber wir haben halt den Zeitpunkt auch erwischt, dass die Temperaturen super angenehm sind gerade. Also mittags ist die Sonne zwar heiß, aber im Schatten ist es super angenehm. Abends ist es super angenehm, dass man noch rumlaufen kann, wie jetzt eben. Morgens ist es super angenehm und es gibt halt auch überall Sitzgelegenheiten und überall auch Schatten, wo man sich dann reinsetzen kann, entspannen kann. Manchmal auch mit so lustigen Skulpturen, wo man schöne Fotos machen kann. Und insgesamt ist das natürlich hier ein Traum für Fotografen. Also wir haben auch einige Leute mit fetten Kameras und Stativ gesehen, die da hübsche Fotos machen, sowohl tagsüber als auch nachts, weil es natürlich so super schön angeleuchtet ist nachts. Und weil die Motive einfach toll sind. Du hast halt das, was so ruinig alt aussieht, aber es ist so aufgebaut, dass es noch recht ganz ist. Wunderbar.
Ja, und es ist halt auch relativ konsistent. Also du hast jetzt nicht mal irgendwie noch einen Glasturm irgendwie zwischen den alten Gebäuden und teilweise eben in der Altstadt jetzt halt ist halt auch autofreie Zone, sodass auch keine Blechbüchsen oder so irgendwie dir das Bild verschandeln, wenn du halt eigentlich ein Bild von alten Lehmhäusern machen willst. Und deswegen passt das auch alles echt gut zusammen. Und es ist nicht so überlaufen, dass du irgendwie echt Mühe hast, Fotos zu machen, ohne dass Leute drauf sind. Und also ich hoffe, das sieht man auch ein bisschen an den Fotos, die wir gemacht haben, dass die Bilder ja irgendwie konsistent sind, also eben keine Störfaktoren wie Stromleitungen, Autos, Wolkenkratzer, allzu viele Leute und solche Sachen eben drauf haben. Und das ist ja teilweise heutzutage gar nicht so einfach, oftmals in Städten solche Fotos zu machen. Und hier ist es eben super einfach und es gibt tausende von Motiven, die man sich eben überlegen kann. Also ich denke auch, wer gerne fotografiert, für den ist Chiva wirklich eine sehr, sehr gute und geeignete Stadt.
Ja, übrigens ist die Altstadt, oder eigentlich nicht nur die Altstadt, sondern auch Chiva außerhalb der Altstadt nochmal mit Blumen ziemlich rausgeputzt und aufgehübscht. Gerade als wir ankamen, gab es einen Haufen, vor allem Frauen, die vielleicht irgendwelche Stadtarbeiterfrauen oder auch Freiwillige, die einen Haufen Blumen eingepflanzt haben. Die hatten so Bananenkartons, wo ganz viele Blumensetzlinge drin waren. Die haben sie dann eingepflanzt in die Beete, also auch außerhalb der Altstadt gibt es viele Parks, wo sie die dann eingepflanzt haben. Die Parks übrigens auch hübsch gemacht, mit Fahrradwegen sogar und Fußwegen. Und auch innerhalb der Altstadt gibt es einige Blumenbeete hier. Und wir sind uns jetzt nicht ganz sicher, ob wir jetzt halt gerade die Saison erwischt haben, wo die gerade jetzt im Frühling die Blumen einsetzen und die dann den ganzen Sommer da schön blühen. Oder ob das Zufall ist, weil hier der kasachische Präsident zu Besuch war. Also wir haben mal so einen Guide getroffen hier, der so eine deutsche Touri-Gruppe vorbeigeführt hat an uns. Und der hat irgendwie behauptet, dass das Wanderblumen wären, die immer dem kasachischen Präsidenten folgen. Und die pflanzen die immer dort ein, wo der als nächstes zum Besuch hinkommt. Aber ich halte es irgendwie für Humbug. Du kannst doch nicht diese Millionen an Blumen, die die da einpflanzen, immer wieder den Typ hinterher schleppen. Keine Ahnung.
Ja, also der kasachische Präsident war wohl hier zusammen mit dem usbekischen hier in der Stadt und ich schätze mal, dass die Blumen dann wahrscheinlich, wenn dann eher dem usbekischen Präsidenten hinterher wandern, als jetzt sogar aus Kasachstan hier importiert wurden, das denke ich jetzt wahrscheinlich noch nicht. Aber ja, du hast recht, ich bin auch ein bisschen skeptisch, vor allem sollte er heute irgendwie hier gewesen sein, aber jetzt heute Nachmittag und so haben sie immer noch weiter Blumen gesetzt, was ja irgendwie witzlos gewesen wäre sonst, also vielleicht auch ein bisschen ein Märchen, was der uns da erzählt hat.
Ja, vielleicht bleiben die Blumen dann doch hier, aber was sie wieder aufgeräumt haben, waren so komische Kostüme. Gestern sind nämlich auch ein Haufen Leute mit so komischen Wachkostümen und Speeren und so rumgelaufen. Das haben sie jetzt heute alles so in Tüten verpackt und aufgeräumt gerade.
Ja, für die Ehrenformation wahrscheinlich.
Ja. Ja, aber insgesamt, ihr merkt, uns gefällt es hier in Chiba. Wir haben jetzt hier auch 3 Ruhetage haben wir insgesamt hier. Heute ist der Abend des 2. Ruhetages. Ja, und was auch noch dazu kommt, was ja ich auch besonders doll finde, ist, dass trotz, dass es so touristisch ist, ist es noch nicht mal sonderlich überteuert. Also selbst die Restaurants in der Altstadt, die sind vielleicht ein bisschen teurer als außerhalb, 20% teurer, sagen wir es so. Dafür sind die Portionen auch noch ein bisschen kleiner, aber es ist immer noch super bezahlbar. Also wir haben im Schnitt für, ich weiß es nicht, 15 Euro gegessen, aber mit Salat und Hauptgericht und noch eine Beilage wie Pommes oder so dazu. Oder du hattest mal noch eine Suppe. Also es ist, und da ist dann noch Service Charge von 15% hier dabei, was recht teuer ist für Usbekistan, denke ich, aber was die halt automatisch draufrechnen, gerade hier in Touri-Orten.
Also zu 2 15 Euro, ne? Nicht pro Person.
Genau, also für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall immer noch recht günstig. Kann man sich auf jeden Fall mal erlauben. Und nicht nur das Essen, das Guesthouse. Wir haben jetzt $23 pro Nacht mit Frühstück. Und das Frühstück ist so viel, dass wir kaum Mittagessen brauchen. Und auch die Eintrittspreise. Also es gibt so ein Gesamtticket im Grunde für die meisten Museen hier, also die meisten Madrassas und was man sich sonst anschauen kann, Mausoleen. Das kostet 150.000 Som im Moment. Das sind 11-12 Euro umgerechnet.
Aber das gilt dann im Prinzip auch wirklich 2 Tage lang für fast alle wesentlichen Sehenswürdigkeiten in der Altstadt von Chiba, ne? Also es ist ein relativ umfassendes Ticket.
Genau, und dann gibt es noch so ein paar kleine Sondersachen, zum Beispiel, dass man auf der Stadtmauer läuft, aber das kostet nur 1,50 extra und sowas Kleines. Also die Preise auch für den Eintritt sind echt akzeptabel auf jeden Fall.
Ja, dieses Kombi-Ticket haben wir aber trotzdem nicht genommen, ne? Weil, ach, keine Ahnung, du hast dann da die Drehkreuze und dann stellst du dich halt ans Drehkreuz und beugst dich ein bisschen vor und dann kannst du im Prinzip schon die Hälfte von dem Inneren des Gebäudes jeweils immer im Prinzip schon sehen. Und einmal in dem Palast haben wir dann auch das Glück gehabt, dass wir von der deutschen Tourgruppe einfach mitgenommen wurden. Das war eben dieser Guide, der auch das Märchen mit den Blumen erzählt hat, aber der hat dann irgendwie eben auch gesagt, oh ja, wir sind irgendwie nur 12 Leute, obwohl ich hier ein Ticket für 14 habe, kommt doch einfach schnell mit. Dann konnten wir uns diesen Palast dann auch von innen anschauen. Ja.
Man kann sich auch durchmogeln.
So, wir sind zurück von unserem kleinen abendlichen Stadtspaziergang durch Chiba, zurück in unserem kleinen Hotelzimmerchen hier und auch gut ausgeruht, nämlich mittlerweile schon der nächste Morgen, gut ausgeruht, um jetzt hier noch eine Minute Verabschiedung für diesen Podcast aufzunehmen.
Genau, einen wichtigen Punkt müssen wir nämlich noch nennen hier. Wir haben schon in der Kasachstan-Episode erzählt, wie sie da immer die Zimmer überheizen. Wahrscheinlich, weil es draußen halt so kalt ist und man da so einen guten Unterschied haben muss. Jetzt sind wir mittlerweile in Chiba bei tagsüber bis zu 25 Grad und nachts ging es gestern Nacht, glaube ich, nur auf 15 Grad runter. Aber das Zimmer wurde immer noch stark geheizt und das ist echt schlimm gewesen. Also die erste Nacht, da hatten wir das Fenster die ganze Nacht offen und trotzdem war es zu warm in diesem Zimmer, weil sie die Heizung anhatten. Und wir hätten die Heizung ja gerne selber abgeschalten, aber das ist so eine Art Zentralheizung. Wir haben hier gar keinen Regler auf dem Zimmer und das heißt, das können wir nicht tun. Und dann haben wir natürlich die Besitzerin des Gasthauses erstmal gefragt am nächsten Morgen, ob sie irgendwie bitte die Heizung runterdrehen können, weil es ist so heiß in der Nacht. Und dann hat sie erstmal als Antwort gefragt, ob denn unsere Klimaanlage funktioniert. funktioniert. Und ich habe ihr versucht zu verdeutlichen, ich möchte jetzt nicht die Klimaanlage anschalten, wenn denn noch die Heizung läuft. Das ist eine Verschwendung von Energie. Und tatsächlich haben sie dann in der nächsten Nacht die Heizung abgedreht. Aber der Witz war, tagsüber haben sie sie dann wieder aufgedreht. Also es ist schon irgendwie komisch hier. Ich verstehe die Leute nicht. Vielleicht sind sie so heiß gewohnt vom Sommer, dass sie bei 25 Grad denken, oh, es ist eiskalt, wir müssen doch die Heizung laufen lassen. Aber es ist auf jeden Fall nicht nur eine Sache des Winters. Wir haben auch andere Gäste getroffen, die gemeint haben, das wäre überall so gewesen. Das heißt, in ganz Usbekistan heizen sie scheinbar hier noch voll, auch bei diesen frühlingshaften Temperaturen. Na gut, ein Makel in unserer schönen Zeit in Riva. Aber ja, wie gesagt, es geht. Jetzt morgens ist die Heizung noch aus. Es ist angenehm, mit Fenster offen, schöne kühle Luft kommt rein.
Ja, dummerweise ist jetzt halt nur unsere Zeit hier in Riva langsam doch auch zu Ende. Ne? Wir waren jetzt hier 3 Ruhetage lang. Morgen müssen wir dann doch auch irgendwann mal ans Weiterfahren denken. Und es kostet doch auch ein bisschen Überwindung, denn es geht jetzt halt nochmal raus in die Wüste, in die Kızılkum-Wüste, um genau zu sein. Ne? Wir sind jetzt ja hier noch in dieser zentralen bzw. eher westlich gelegenen Oasenregion Koresmin, die wir jetzt wahrscheinlich hier in dem Podcast zum 99. Mal erwähnt haben. Und um dann jetzt eben da nach Transoxanien, nach Buchara, Samarkand und so weiter zu kommen, stehen halt nochmal, ja, so 300, 400 Kilometer durch die Kızılkum-Wüste vor uns. Und ja, es kostet, weil wir jetzt ja eben diese Oasenregion im Vergleich zu der Steppe, die wir vorher die ganze Zeit hatten, doch ein bisschen auch ganz nett fanden zur Abwechslung, dann doch auch wieder ein bisschen Überwindung jetzt hier wieder diese Region zu verlassen und noch einmal in die Wüste zu fahren. Aber es dürfte dann mehr oder weniger das letzte Mal gewesen sein, denn dann an Transoxanien, da schließt sich ja dann weiter östlich, schließen sich ja dann im Prinzip auch direkt die Berge an. Und ich meine, gestern haben wir diese Franzosen, diese Radreisenden, Foto auf WhatsApp geschickt, die sind mittlerweile schon dort. Und ich dachte, war krass, schon wieder ganz vergessen, wie Berge überhaupt aussehen, nachdem wir jetzt da tausende Kilometer Flachland nur hinter uns hatten. Also es gibt da auf jeden Fall dann doch mittelfristig was auf jeden Fall, worauf wir uns wirklich freuen können. Aber bis dahin, denke ich, beenden wir jetzt erstmal diese Episode. Das ist dann die Geschichte für eine andere Episode und wahrscheinlich noch nicht mal für die nächste, sondern erst für eine darauffolgende. Bis dahin dann, alles Gute und bis dann. Tschüss.
Tschüss.